cruelty knows no bounds, when evil knows no limits, revenge strikes with its most frightening power. They called her One Eye, then ran for their lives.
We've got a peck of trouble. Frigga killed one of her regular clients yesterday. And I'm betting she's out to get the three of us.
They defiled her beauty. They robbed her of speech. They brutalized her body. And when they had finished, she used what was left to repay every blow with her own terrible kind of revenge.
Thriller, ein herziger Film, also Thriller, A Cruel Picture, einen ganz hervorragenden Titel finde, von dem ich dankbar bin, dass man ihn eben für die verschiedenen Landesfassungen, Vertriebsfassungen international nicht nennenswert adaptiert hat, zumindest nicht innerhalb meines Erfahrungshorizonts, denn der Film heißt im Original Thriller, ein Krimfilm, und ja, das sagt eigentlich alles. Ich finde das hervorragend.
Trifft den Nagel auf den Punkt, wie ich finde. Also es ist auch wirklich sehr schön, was du gesagt hast, dass die eben zum Beispiel auch hier in unseren Gefilden nicht irgendwie noch was Eigenes draus gestrickt haben, weil wir hatten es ja gerade eben im Vorgespräch auch schon über manche wilde Titel, die deutsche Verleihfirmen sich so ausgedacht haben, zum Beispiel hier Pestizide Grapes of Death von Jean Roller mit seiner Foltermühle der geschändeten oder gefangenen Frauen. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr auswendig und hast du nicht gesehen. Also vielleicht hat da der damalige deutsche Verleih auch gemerkt, dass es ein Film ist, bei dem man jetzt nicht so viel Spielraum hat, da irgendwie was anderes draus zu machen oder sich einen eigenen Titel auszudenken, um es so auszudrücken.
Ja, da kann man viel verschlimmbessern, aber eben auch durchaus Sachen verbessern. Ich nenne mal zwei Beispiele, die mir gerade noch einfallen. Mhm. Auch die haben wir gerade schon mal aufgegriffen. Das eine ja eben Last House on the Left als maßgeblichen Rape and Revenge-Streifen aus den frühen mit 70er Jahren von Wes Craven, der hierzulande Mondo Brutale hieß, was grenzwertig ist, finde ich. Aber für mich natürlich komplett nachvollziehbar, warum man damals eben sagte, ja, Mondo-Filme laufen ganz gut und warum nicht hier nach Mondo Kannibale auch mal Mondo Brutale. Aber man kann es auch gut machen, wie zum Beispiel, finde ich, bei Last House on the Edge of the Park, der ja wiederum
der Schlitzer
im Deutschen sehr hübsch, wohingegen eben der englischsprachige Verleihtitel einfach nur darauf einzahlt, auf die Popularität von Last House on the Left, was ja wiederum ein bisschen lame ist. Also es geht in beide Richtungen.
Manchmal, das stimmt.
Ne, sollte man deutschen Verleihern dankbar sein und manchmal eben einen Rüffel erteilen.
Ja, wobei es geht ja auch nochmal, wir hatten es ja schon bei über zwei italienische Rape and Revenge Filme. Horror Sex im Nachtexpress gibt's ja noch. Und jetzt muss ich noch mal kurz nachschauen. Ja. La Setti Madonna ist ja der andere. Und der hatte, glaube ich, auch ganz wilden, genau, junge Mädchen zur Liebe gezwungen. Das finde ich auch ein sehr grenzwertig, ein sehr grenzwertiger Titel einfach. Aber natürlich muss man die Leute ins Bahnhofskino locken und irgendwie oder in die Videotheken später. Und ich glaube mal einfach, wir haben den Vorteil mit Thriller, Cruel Picture, dass wir natürlich die Hörerschaft auch so vor das Abspielgerät ihrer Wahl locken, weil es ja eben auch ein ziemlich ikonischer Film geworden ist, weil irgendwo ja auch schon geadelt von Quentin Tarantino. Und man sollte, wie ich finde, wenn man Tarantino mag, auch mal alles gucken, was er so als Inspirationsquelle sieht. Also jetzt egal, ob Eastern, Jolly oder eben sowas wie den Film, den wir heute besprechen.
Junge Mädchen zur Liebe gezwungen klingt tatsächlich, muss ich gerade nochmal nachgucken, als könnte es der Filmografie von Christina Lindberg entsprungen sein, die ja hier die Hauptrolle spielt, aber gerade den hat sie nicht gemacht. Aber dafür Sachen wie Mädchen, die nach München kommen, Liebe in drei Dimensionen
Das Schulmädchen Anita gibt's noch. Ja.
Klassiker, ich glaube überwiegend von Ernst Hofbauer, dafür kommt man doch gerne mal so in deutsche Gefilde. Und als Karriere-Highlight dann eben Thriller, in Grimm-Film, ein unbarmherziger Film, nachdem sie, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel gemacht hat. Ich finde es ja erstaunlich, das habe ich auch nochmal in der dazugehörigen Dokumentation auf der Villiger-Syndrom Blu-ray bzw. UHD gesehen, die übrigens sehr empfehlenswert ist, also sowohl die Veröffentlichung als auch die 45-minütige Dokumentation, dass trotz ihres hier vergleichsweise jungen Alters so der Hauptteil ihrer Karriere, ihrer Hochzeit eigentlich schon vor diesem Film lag, weil sie war ja wohl schon 1970, 71 ein sehr, sehr, sehr gefragtes, einfach Nacktmodell, die in so gut wie jeder schwedischen Postille aufgeschlagen ist. Nackert natürlich. Gut zu wissen, möchte ich sagen.
Also irgendwo so der ja, Karrierehöhepunkt, kann man sagen. Ja.
Ja. Ich finde das doch mal wichtig zu sagen, weil ja gerade so im Kontext dieser Rape and Revenge-Streifen oftmals auch die Frage nach dem Konsens, also nach dem Konsens so im Raume steht und ob da nicht bestimmte Menschen auch einfach am Set bei den Dreharbeiten schlecht behandelt wurden, ob die sich dann eben all dieser Dinge so klar waren, die mit ihnen gemacht wurden. Wir haben gerade so im Kontext von Last Tango in Paris, dem Bertolucci-Film, entsprechende Diskussion erlebt in den letzten Jahren, aber eben auch im Zusammenhang mit solchen Filmen wie Straw Dogs von Sam Peckinpah, so, da wusste doch irgendwie der eine nicht, was der andere tut, und bestimmte Leute am Set hatten dann eben doch durchaus mehr Macht, das sind eben dann vor allem die Männer als der weibliche Teil von Cast and Crew und vor allem eben vor der Kamera. Und hier muss man ja einfach mal explizit auch sagen, Christina Lindberg ist eine junge Frau, die hauptsächlich Geld damit verdiente, eben nicht in genau solchen Stoffen wie Thriller aufzutreten, aber sich eben vor der Kamera nackt auszuziehen. Also sie war jetzt keine, die zu irgendwas gezwungen wurde und irgendwie reingetrickst wurde in Situationen, in die sie nicht auch rein wollte. Und das äußert sie eben auch im Interview.
Ja, also das ist irgendwie auch, das gibt einen ganz schönen Einblick einfach in die Produktion des Films. Wenn man da vielleicht auch, wenn man den Film anschaut, Bedenken hat, ging da alles so mit rechten Dingen zu. Gerade eben dann auch mit den Diskussionen, die du ja angesprochen hast über Last Tango in Paris. Der ja, können wir kurz Werbung fürs Label machen? Widdegar Syndrome hat den mit seinem Partner DistriPix, er tatsächlich jetzt wir nehmen es Anfang April auf, ja, vor ein paar Tagen als UHD angekündigt. Also auch recht spannend. Und ja, also jedenfalls mal bei Thriller, da ging alles ja mit rechten Dingen zu. Das kann man ja ruhig so sagen, so ausdrücken, wie ich finde, oder?
Ja, tatsächlich. Ja. Man könnte sich aber legitimerweise auch die Frage eben stellen, gerade so mit Blick auf das Thema des Films natürlich, auch auf die Art und Weise, wie Christina Lindberg hier in Szene gesetzt wird, aber eben auch mit Blick auf die Hardcore-Inserts, die immer wieder hier aufploppen, bei denen man auch denken könnte, also so völlig kontextfrei, wenn man diesen Film einfach nur guckt, weil man vielleicht darüber stolpert. Ich wollte gerade sagen, weil da ein Videothekenregal steht, was einem ja heutzutage eher selten passiert, aber vielleicht findet man den auf irgendeiner Streaming-Plattform, auch das eher unwahrscheinlich, dass einem das zufällig passiert. Aber ich nehme es jetzt einfach mal an, es passiert einem, dass man zufällig über diesen Film stolpert, überhaupt nichts darüber weiß, ich einfach denkt, oh, Thriller, Cruel Picture, ein unbarmherziger Film, den gucke ich mir jetzt einfach mal an. Zumindest in der ungestellten Fassung könnte man da hier und da schon denken, so, was ist das hier für eine Nummer? Aber alle waren sich, glaube ich, sehr im Klaren darüber, was sie für einen Film hier machen.
Das stimmt. Und da kann man ja eigentlich noch gleich mit dazu sagen, diese Hardcore-Inserts, die es ja in der ungeschnittenen Fassung gibt, das hatten sie ja mit Darstellern aus 6 Shows gedreht. Mhm. Ja. So wie sie es ja dann auch bei manchen deutschen Softcore-Filmen gemacht haben. Das ist immer ganz drollig, wenn es da eine Hardcore-Fassung von einem deutschen Softcore-Film gab und das Pärchen räkelt sich auf einem gelben Teppich und bei den genitalen Nahaufnahmen ist der Teppich dann grün. Es ist sehr drollig, aber naja. Da kommen wir bestimmt noch, was Thriller angeht, dazu zu sprechen. So minimalistisch Thriller auch ist, da hat man dann doch irgendwie so in manchen Details besser aufgepasst.
Womit du auch schon die zwei attraktivsten Teppichfarben erwähnt hast, die man so haben kann.
In den Gelb 70ern, ja.
Schauder. Bei mir ist Heiko Hartmann. Hallo Heiko.
Hallo Patrick. So. Wieder sehr schön, mal wieder bei dir zu Gast zu sein. Und es schließt sich auch der Kreis: Red Rock West, The Prophecy und jetzt Thriller. Nein, wir machen keine Werbung für Vinegar Syndrome. Es hat sich einfach nur so ergeben. Und es gibt ja auch deutsche Veröffentlichungen von The Prophecy nebenher. Weil wir ja schon die Disc erwähnt haben.
Ja. Und ich glaube, bei Thriller, der ist schon verfügbar, ich glaube zumindest leicht her, als Red Rock West, nach dessen Podcast-Rezension wir uns ja auch hier und da anhören müssten. Ja, wäre schön, wenn ihr auch mal über Filme redet, die man irgendwo kaufen kann. Und ich glaube, bei Thriller ist das gegeben. Man muss ein bisschen gucken, Aber den kann man kaufen.
Den kann man kaufen, ja. Vor allem, es ist ja auch so, das deutsche Label, das ja den Film gebracht hat, die hatten ja eine Kooperation, wie sie es offiziell angesprochen haben, mit Vinegar Syndrome. Und du siehst ja auch auf den deutschen Veröffentlichungen das Logo vom US-Label. Also das ist ja wirklich 1:1. Die Special Edition, die ist halt unnötig aufgebläht. 8 Discs, meine ich. Ein 100-seitiges Booklet.
Das hat ein bisschen wehgetan, ja.
Das stimmt. Und dann die als Single-Disc gibt es die US-Kinofassung, über die wir ja auch, denke ich, noch ein bisschen reden werden.
Ja, genau. Auf jeden Fall, die deutlich kürzer ist. Für Menschen, die sagen, ja, würde ich mir schon gerne angucken, aber 110 Minuten, das ist ein zu großes Commitment. Ich will es in 90 haben. Mm. Für die ist auch gesorgt. Und dann noch ohne Hardcore-Erotik. Aber dazu auch gleich mehr bei Zeiten mehr. Ich glaube, so die wichtigsten Namen haben wir bereits genannt, aber nicht den Namen des Regisseurs von A Thriller, A Cruel Picture oder ein Grimm-Film. Das ist nämlich Bo Arne Wibenius, der hier auch das Drehbuch geschrieben hat, den Film produziert hat und der ich möchte sagen, hauptsächlich so im kommerziellen Umfeld umtriebiger Filmschaffender war, der vorher Werbespots gedreht hat und diesen Film hier schon so konzipiert hat als, ich möchte sagen, kommerziell sehr gut, wie nennt man das, tragbares Produkt, also etwas, das tatsächlich Menschen ins Kino lockt, die einfach Bock haben auf
so eine Art von Film.
Ja. Auf so eine Art von Film. Ich ringe gerade ein bisschen mit dem Wort und mit mir, ja.
Man soll ja noch mit dazu sagen, dass Wibenius ja eben, glaube ich, auch ein bisschen frustriert war, weil sein erster Film zwar, glaube ich, ganz ordentliche Kritiken angeheimst hat. Es war ein Kinderfilm. So ein
Coming-of-Age-Film.
Ja, Kinderfilm, Coming-of-Age, richtig. Und der war halt an der Kinokasse nicht richtig sauber gelaufen und dann hat er, das finde ich auch super schön beschrieben in der Dokumentation, die wir ja schon angesprochen haben, innerhalb von 3 Tagen und 3 Nächten auf einer alten Schreibmaschine Thriller geschrieben. Und einfach, ja, er hatte ja eben, das hast du ja schon gesagt, das Ansinnen, den kommerziellsten Film aller Zeiten zu schreiben. Und irgendwie ist es ihm gelungen und man merkt Thriller ab, wie ich finde, auch ein bisschen an, dass er eigentlich gar keinen Bock auf so eine Art von Film hatte. Aber irgendwie muss man ja auch sein Geld verdienen.
Inwiefern merkt man das dem Film an?
Ja, ich finde, das ist immer so eine gewisse Anti-Haltung. Generell ist es ja eigentlich so, dass Thriller schon so typisches Exploitation-Kino ist, wenn man ihn sich anschaut. Also Wibenius weiß ja schon, was es da so alles gibt. Also wir haben die Nacktszenen, die Gewalt eben gegen Madeleine, beziehungsweise in der US-Kinofassung dann Frigga, aber einigen wir uns auf Madeleine?
Mir ist es gleich.
Okay, also Madeleine. Ja, okay. Ja. Und ja, allein schon diese Entscheidung, dass er die Action-Szenen, wahrscheinlich will er das ja deren Wirkung dann auch schon ein bisschen verstärken, allerdings mit dieser Super-Zeitlupe gefilmt hat, das finde ich persönlich dann auch nochmal eine gewisse Art Anti-Haltung gegenüber dem, was das Exploitation-Kino eigentlich ausmacht. Also hier auch mit Explosionen und furioser Action, dynamischer Action, weil was Thriller eben nicht hat, das ist Dynamik. Also ja. Hatte ja eigentlich mal so den Anspruch, wenn ich bei dir zu Gast bin, ich rede über keinen Film, über den ich geblockt habe. Und ich habe ja schon einen längeren Text auch bei Allesglotzer geschrieben über Thriller. Und ja, ich habe es auch wieder gemerkt, als ich mir den angeschaut habe. Ab einem gewissen Punkt ist Thriller gerade eben in seiner ungekürzten Fassung Arbeit, die schon Spaß macht. Aber man wühlt sich durch. So ungefähr wie wir beide im Büro mit uns durch Dutzende Mails oder sonst was immer fühlen müssen.
ja. Ich frage deswegen nach wegen der, in Bezug auf die Kommerzialität, weil ja so die maßgeblichen Rape and Revenge-Streifen, die auch ganz eindeutig auch so einen Trend im US-Kino, aber auch im europäischen Kino begründet haben, ja eher so Mitte der 70er verortet sind. Also so die ganz großen Kracher, wie jetzt I Spit on Your Grave oder Last House on the Left, die kamen ja Jahre später. Der einzige wirklich große, bekannte Streifen, der auch heute noch diskutiert wird, ist eben Peckinpahs Straw Dogs, Wer Gewalt sieht, der kam 2 Jahre zuvor. Aber auch sowas wie hier Death Wish, Ein Mann sieht Rot von Michael Winner, der Charles Bronson-Film, kam 1974 raus. Also man kann tatsächlich im Jahre 1973 als Thriller, ein Krimfilm, der unbarmherzige Film rauskam, noch nicht davon reden, dass das jetzt so das Subgenre war des Thriller-Kinos, des Action-Films, des Exploitation-Films, von dem sie auf das sich alle einigen konnten als ja, ja, das macht auf jeden Fall Kasse. Mhm. Deswegen stelle ich mir doch die Frage, ja, es ist auch durch diese Dokumentation auf der Vinegar Syndrome Blu-ray sehr gut belegt, warum Boane Benius diesen Film gemacht hat. Aber ich habe mir dann doch die Frage gestellt, als ich mir das alles so anhörte, hätte er nicht vielleicht doch irgendwas anderes, ein bisschen was Gefälligeres machen können, um die Leute in die Kinosessel zu kriegen? Ich lasse das jetzt nur mal so als offene Frage hier stehen. Die muss nicht zwangsläufig beantwortet werden.
Also man kann es ja mal aufgreifen. Also er wollte ja auf jeden Fall eben schockieren. Es war auch die Zeit der Skandalfilme, wobei auch hier natürlich noch einige Skandalfilme kamen. Also wenn wir mal gucken, Im Reich der Sinne hat ja auch Hardcore-Szenen. Salo stand noch vor den Türen. Und Letzte Tango in Paris, der war wann? 72, glaube ich auch?
Bin ich ganz sicher.
Man ist eben so im Skandalkino-Zeitalter gewesen. Das große Fressen kam ja noch und wie sie alle hießen. Und
72, du hast recht, der war vorher.
Ah, okay. Vibenius wollte, glaube ich, irgendwie auf jeden Fall, dass man über seinen Film spricht. Hier mit den Hardcore-Szenen und der Gewalt, die so extrem stilisiert auch irgendwo rüberkommt mit dieser Superzeitlupe, die er ja anwendet in den relativ eigentlich wenigen Action-Szenen, wenn man so möchte. Und er geht sich ja auch richtig krass am Leid der Madeleine, die ja dann sehr ausführlich geschildert wird, eben dieses Martyrium. Und irgendwo hat er da vielleicht auch eine kleine Blaupause gelegt. Also es schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, weil wir können ja auch sagen, dass Vibenius, nachdem er ja die Filmschule abgeschlossen hat bei Ingmar Bergman, zumindest mal Unit Manager, war bei zwei Filmen, Persona und Hour of the Wolf im Englischen, die Stunde des Wolfes, glaube ich, im Deutschen.
Ja,
und da absolut. Schließt sich ja die irgendwie so ein bisschen der Kreis, weil natürlich Ingmar Bergman darauf, auf seinen Film bezieht sich ja auch Mondo Brutale, Last House on the Left, mit Die Jungfrauenquelle ja auch irgendwo.
Ja.
Ein Film gemacht hat, der im Konsens auch so als Startschuss für das Rape and Revenge Genre gilt. Oder als Vorbild, sagen wir es mal so. Ja.
Ja, die Wege sind da doch relativ kurz.
Ja.
Das hast du, glaube ich, schön zusammengefasst. Und ich bin mir auch sicher, dass es tatsächlich eher so geprägt war, so wie Benius Wunsch nach etwas Kommerziellem von diesem etwas Diffusen vielleicht aus unserer heutigen Sicht. Es soll eben was Skandalöses, Kontroverses sein und es muss nicht mal zwangsläufig auf irgendein bestimmtes Subgenre wie den Rape and Revenge Streifen einzahlen, weil ich glaube, das ist so ein Trend, der ist tatsächlich erst wirklich losgetreten worden mit Filmen wie Death Wish oder Last House on the Left, die eben auch aus den USA kamen und auch international einfach da richtig nochmal was losgetreten haben. Aber gerade eben so in der B- und C-Movie-Ecke, also häufig auch sehr günstig produzierte Streifen. Und das ist Thriller nicht. Also ist nicht ganz richtig, Thriller ist günstig produziert, aber er ist auf jeden Fall ein Film, der ganz offensichtlich mit einer ganz klaren künstlerischen Haltung, Handschrift auch produziert wurde und schon von Menschen, die auch Wert auf Qualität legen. Weil das fällt mir eben auch immer wieder auf. Ich hadere mit der einen oder anderen Szene oder Momenten, Konzepten, die ich in Thriller finde und über alle, die werden wir reden und über deinen Input und noch viel mehr. Aber ich kann dem Film in keinem Moment absprechen, dass sie sich wirklich alle Mühe geben bei dem, was wir hier sehen und was sie tun.
Das stimmt. Also es ist ja auch, also glaube ich, weil du das angesprochen hast, es war ja auch ein kleines Team. 11 Leute, glaube ich, nur am Set oder so, die das zusammengeschustert haben. Und um das nochmal aufzugreifen, ich glaube, Vibenius hat dann halt auch einfach so seinen Überlegungen nachgedacht, was kann ich alles in einen Film packen, was ich kommerziell finde, was ich vielleicht auch stumpf und trivial finde, damit das Ding eben einfach Geld abwirft. Weil ich will Geld, ich bin jetzt ein bisschen angegangen mit meinem ersten Projekt. Ich würde gerne andere Filme machen. Jetzt mache ich hier eben diese krasse kommerzielle Nummer. Aber es sticht schon durch, was du ja schon angefangen hast, um da mal drauf einzugehen, dass es ja schon einen gewissen Anspruch gab. Aber wenn er ja ein Schnellschuss war, so wie er ja so fix wie er ja auch geschrieben worden ist, wenn man sich den Anfang anguckt, das ist ja schon beinahe schon ein bisschen poetisch, wie der Film anfängt.
Ich wollte gerade sagen, du sagtest gerade eben Bergman, es stinkt sehr nach Bergman, ja. Wär kein Problem. Ein Moment, der auch so oder so ähnlich in Fanny und Alexander auftauchen könnte, natürlich mit einer anderen Pointe am Ende.
Das stimmt, ja. Das kann man so sagen, ja.
Der einen dann eben auch nach 3 Minuten daran erinnert, in welchem Film man hier gelandet ist. Eben nicht in einem Bergman-Film, die auf eine andere Art und Weise nervenzehrend sind. Der hier ist sehr viel vordergründiger, zehrend und das ist schon sehr, sehr wirkungsvoll, aber eben verpackt in Bilder, die sehr elegant sind, sehr kalkuliert, sehr bewusst, sehr selbstbewusst auch inszeniert ist. Auch der Score ist ganz wunderschön. Also, wie gesagt, Thriller gucke ich immer wieder. Was heißt immer wieder? Jetzt habe ich ihn zum dritten Mal gesehen und hadere mit diesem und jenem. Aber er sieht wirklich, wirklich gut aus in den meisten Momenten. Und wenn er aber nicht gut aussieht, nach meinem Dafürhalten oder nicht gut klingt, und darüber werden wir sicher auch reden, da kann ich zumindest sagen, ja, aber es ist vom Auteur des Films so beabsichtigt gewesen. Und wer bin ich, dass ich eben jetzt irgendwie, dass ich daran herumnörgle?
Ja, man sieht es ja eigentlich auch bei Thriller, dass er die meiste Zeit schon eben mit diesem, wie wir es ja gesagt haben, Anspruch hat, dass es schon ganz gut aussehen soll. Und dass es auch ein bisschen intendiert war, dass manches eben nicht gut aussieht. Ich meine, es ist ja auch eine Low-Budget-Produktion.
Es war intendiert, dass es nicht gut aussieht. Da sitzt er am Set und sagt, Also ja. Klar, es soll hässlich klingen. Wir haben diese Kakophonien, diese schrecklichen Klänge, wenn es zum Beispiel gerade so an die Hardcore-Inserts geht, die ausdrücklich nicht irgendwie erotisch oder sonst wie sinnlich sind. Aber da gibt es so Sachen, also wie diese Zeitlupenaufnahmen, über die wir sicher später noch ein bisschen vertieft sprechen, bei denen ich mir schon dachte, also mein Gefühl war, ich glaube, Boane Wibenius, der findet die gut. Weil sonst wird er nicht uns eine Minute lang in Ultra-Slow-Mo zeigen, wie jemand durch
den Lagerhallen fliegt. Das findet ihr auch gut. Das ist sein Empfinden von Action-Ästhetik, möchte ich mal sagen. Andererseits, was ich ja dann noch sagen wollte, weil es ja gerade eben irgendwo nicht gut aussieht und dann auch so ein bisschen den Ton bricht, auch wenn sie, ich kann sie schon irgendwo drollig nennen, aber diese Autoverfolgungsjagd, die es ja dann irgendwo noch im Film gibt, um ganz kurz da mal weiter zu skippen, ja, das ist dann halt ein bisschen Puff und Peng und
das Puff ist schon, ja.
Und dann war's das.
Ja, ich liebe den Moment tatsächlich. Also er macht mich, es ist vielleicht auch so, dass ich mich über den Film lustig mache an der Stelle ein bisschen, aber ich lache, glaube ich, ich lache mit dem Film und den Filmemachern und nicht über sie. Ich bin tatsächlich jedes Mal sehr glücklich und muss lächeln, wenn dieses Auto in den Graben fährt und es macht Puff und es kommt diese Rauchwolke daraus.
Ja. Man sollte ja generell nicht über Filme lachen, sondern mit den Filmen. Das ist ja auch ein Ansatz von Christian Kessler. Ja. Das hat er auch mal in einem seiner Bücher über Trash-Filme geschrieben. Und das habe ich sehr gut verinnerlicht. Also da hat er schon was Richtiges gesagt.
Ja, so geht's mir auch. Ich verlese mal die Inhaltsangabe bei der UFDB. Und damit das Ganze nicht zu drösch wird, denn der Film ist rough genug. Und ich glaube auch die nun folgende Filmrezension mit uns beiden wird herausfordernd genug, zumindest hier für die anwesenden Beteiligten, unterlege ich das Ganze mit ein paar erbauerlichen Klängen aus dem Score, aus der Filmmusik von Raoul Krosser und Ralf Lundstedt. Ich glaube, Ralf Lundstedt war hier der federführende Komponist und bei der UFDB schreibt Jason mit Y-J-A-Y. Madeleine wird als kleines Kind Opfer eines sexuellen Übergriffes. Seit diesem Vorfall spricht das Mädchen kein Wort mehr und tritt auch sonst eher passiv in Erscheinung. Eines Tages muss sie, um zu ihrer Therapiestunde zu gelangen, mit dem Bus in die Stadt fahren, welchen sie auch prompt verpasst. Ein vorbeifahrender Mann, das ist Toni, nimmt sich des Mädchens an, fährt sie aber statt zu ihrer Sitzung in ein Restaurant, anschließend zu sich nach Hause. Klammer auf, eine dieser sehr spezifischen UFDB-Inhaltsangaben, ultraspezifisch, Klammer zu. Dort bringt er sie an die Nadel und macht sie gefügig. Denn fortan soll sie als Prostituierte für ihn arbeiten. Währenddessen schickt er den Eltern des Mädchens zutiefst verletzende Briefe im Namen ihrer Tochter, was schließlich zu deren Doppelselbstmord führt. Madeleine erfährt erst vom Tod ihrer Eltern, als sie sich eines Tages auf nach Hause macht. Ab dann gibt es nur noch ein Ziel, Rache. Fortan trainiert Madeleine Kampfsport, den Umgang mit Waffen und das Autofahren. Alles mit dem Ziel der Vergeltung. Christina Lindberg, die Hauptdarstellerin von Madeleine im englischsprachigen Verleih Frigga, und Heinz Hopf spielt Toni. Heinz Hopf, Character Actor vor dem Herrn. Großartiger Schauspieler, finde ich, hier mit dem Look zu sehen. Irgendwo zwischen Al Pacino als Serpico und Hans Gruber ein Stück langsam, finde ich. Sehr, sehr gepflegte Erscheinung mit einem schönen Bart.
Ja, von der ersten Sekunde an, die er auftritt, sofort ein unangenehmer Geselle. Also man sieht ihn, er fragt ja noch so ganz charmant, na, wie sieht's aus, soll ich dich mitnehmen? Er fragt ja, gibt es irgendeinen Grund, den du nennen könntest, dass ich dich jetzt nicht mitnehme oder sowas in die Richtung? Und sofort denkt man sich, oh Gott, nein, geh weg. Also ein richtig mieriger Typ auch. So.
Das sofort, man möchte sofort Madeleine in Schutz nehmen, mm-hmm. aber man weiß ja auch, mit welchem Film man es zu tun hat in aller Regel. Deswegen ist auch tatsächlich dann unvermeidbar, dass sie einsteigt. Ich wollte kurz vorab erwähnen, weil ich glaube, es nicht ganz unwichtig ist, was auch in der Inhaltsangabe angesprochen wurde. Madeleine, unsere Protagonistin, ist stumm. Mhm. Und wir werden das Wort hier auch verwenden, wobei ich eben auch weiß, ich komme ja aus dem inklusiven Bereich, auch beruflich, dass Menschen tatsächlich in der Regel dann eher von sich selber als gehörlos oder nicht hörend sprechen. Aber in dem Fall ist sie tatsächlich stumm, weil sie nicht mehr spricht seit eben dieser Vergewaltigung, die sie erdulden musste als Kind. Deswegen hier so viel einfach nur zu dem Wortgebrauch an dieser Stelle. Und das ist wohl tatsächlich einfach auch eine strategische Entscheidung gewesen, weil ich weiß nicht, wer war sich nicht sicher über das Schauspieltalent von Christina Lindberg, sie selber oder war es der Regisseur Boane Wibenius?
Wibenius. Christina Lindberg hat ja in dieser Doku, die wir angesprochen haben, erwähnt, dass er der Meinung war, sie ist nicht gut, wenn sie hier ihre Lines, also hier ihre Zeilen spricht, mit Dialogen und so weiter. Und deswegen hat er sie dann ja stumm werden lassen. Mhm. Dann einfach eben als Konsequenz des Traumas, eben, das sie ja erlitten hat als Kind, dass sie eben, wie wir es ja gesagt haben, nicht mehr spricht.
Genau. Kein angeborenes Defizit, sondern eine charakterliche Entwicklung ihrerseits, die eben ihre späteren Auftritte färbt. Wobei ich ehrlich gesagt, also in meiner Wahrnehmung verschwand diese Tatsache mehr und mehr im Hintergrund, bis sie komplett, also bis ich überhaupt nicht mehr darüber nachdachte, relativ schnell tatsächlich, dass sie nicht spricht. Und ich habe mich eben auch hier und da gefragt, ob das nicht auch, weil wir vorhin von der Kommerzialität des Films sprachen, das nicht vielleicht auch ein Punkt war, an dem sich Wibenius dachte, so machen wir den Film ein bisschen besser, einfach auch international vermarktbar, weil es dann weniger zu synchronisieren gibt oder zu untertiteln gibt. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen sehr, sehr kalkuliert gedacht meinerseits.
Ja, es könnte natürlich sein. Man weiß es jetzt nicht. Also das, auch wenn er ja schon ein bisschen redseliger Geselle ist über diese Zeit und auch ein sehr schwieriger Mensch irgendwo. Er hat ja jahrelang Synapse-Films beschuldigt, sie hätten seinen Film gestohlen. Aber können wir später nochmal drauf eingehen, irgendwann, wenn es passt. Und ja, kann natürlich schon sein, dass er sich hier gedacht hat, ja, wäre vielleicht was. So hat natürlich dann auch der internationale Verleih sich ein bisschen was gespart. Die Hauptrolle spricht nichts. Ja. Es ist dann halt auch ein sehr schönes Merkmal. Und auch so eine ganz kleine Sache, was man bei dem Film merkt, dass er vielleicht hin und da sich gedacht hat, die Filme, die gab es ja damals schon, das, was die Italiener mit ihren Western machen, das kann ich auch irgendwo aufgreifen.
Den Gedanken hatte ich auch. Ich dachte auch an die ganzen schweigsamen Helden von Leone, da Bronson und Fonda in Spielberg, das Lied vom Tod, dass er einfach gedacht hat, komm, hier, die müssen auch nicht groß Worte verlieren, um bedrohlich zu werden.
Es gab ja schon Leichenpflaster seinen Weg. Und Trintignant spricht ja auch nichts im Film. Also
sehr schön, sehr richtig, absolut. Ja. Und wie gesagt, also Boane Wibenius muss sich vielleicht auch hier dieser Podcast-Folge ein, zwei Sachen vorwerfen lassen von uns, oder von mir zumindest, kann ich sagen. Aber er weiß schon, was er tut, und ich glaube, er war in der Filmhistorie auch sehr, sehr kundig. Also, weil das, was er hier macht, referenziert offensichtlich auch Stoffe seines Mentors Ingmar Bergman, rein was die ästhetische Gestaltung betrifft, aber eben auch inhaltlich einfach Sachen, die es schon anderswo gab, und er treibt sie einfach noch einen Schritt weiter. Auch die Filmmusik möchte ich es nicht mal nennen. Also dieses ganze Sounddesign, was er hier zur Anwendung bringt, das wirkt eben auch schon fast so experimentell wie von Morricone zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob mit denselben glücklichen Resultaten, weil ich habe mir hier und da schon gedacht, so, das tut schon ein bisschen arg weh. Aber auch das war ja, glaube ich, im Sinne des Erfinders.
Nehme ich mal an, ja. Also es ist ja auch eine ganz frühe Synthesizer-Geschichte. Nehme ich mal an, einfach mit diesen Gedudel. Ich kann es nicht anders nennen teilweise. Und eben diesen dissonanten Tönen. Und weil du ja gesagt hast, das tut weh. Also ich persönlich gucke, weil meine Freundin relativ früh schlafen geht, immer Filme abends dann, wenn sie schon pennt, mit Kopfhörern auf. Und gerade eben dann auch so in manchen dramatisch gewollten Momenten, wenn dann auch der Synthi anschwillt und man da eigentlich nur Geräusche hat, dann ist das dann doch schon auch gerade eben, wenn man so bei Kopfhörer hört zum Beispiel, schon ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber es verfehlt die Wirkung der Szenen nicht. Also das ist schon wirklich ganz gut ausgedacht.
Was ich ganz, ganz stark finde, gestalterisch, ist, wie die Kamera von Beginn an auf unsere Protagonistin, auf Madeleine, auf Christina Lindberg blickt und wie sie eben wiederum auf die Welt blickt, auf die Welt der Männer vor allem. Da, man merkt ganz klar, das ist hier eine sehr, sehr kontrollierte, sehr gewollte Bildsprache. Wenn eben also auf Christina Lindberg geblickt wird, auf Madeleine, dann ist es immer so leicht von oben herab, selbst in so über die Schulter Dialogszenen, so Kameraeinstellungen, hat man das Gefühl, die Kamera ist immer so ein bisschen erhöht. Und wenn sie auf Männer blickt, ist es meist so von unten nach oben aus so einer subjektiven, die Kamera nimmt eben subjektiven Blickwinkel ein. Und ich finde das schon immer so stark, ehrlich gesagt, dass es mir, und ich vergesse das auch gerne mal zwischen den einzelnen Filmsichtungen, weil da vergehen auch gerne mal so ein paar Jahre, immer mich immer wieder daran erinnert, dass hier einfach jemand auf dem Regiestuhl sitzt, der einfach weiß, was er da tut. Und das macht mir einfach Freude.
Das stimmt, ja. Also das, was du angesprochen hast, das kann ich unterschreiben. Und auch, wie er ja so generell auch seine Protagonistin einfängt. Also es ist ja immer sehr, sehr nah, viele Nahaufnahmen von ihrem Gesicht eben, um dann, weil sie ja eben dann auch nicht spricht, sie irgendwie dann doch kommunizieren zu lassen, auch mit dem Zuschauer irgendwie, damit man mit ihr eine Verbindung aufnimmt. Und diese Gesichter-Close-Ups, könnte man jetzt natürlich dann auch wieder sagen, vielleicht ein klein bisschen vom Italo-Western beeinflusst, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es dann eben eine schöne Sache, wie er Madeleine eben einfängt, um sie dann doch irgendwo sprechen zu lassen mit ihren Face-Expressions und damit man dann auch irgendwo so ein bisschen sieht, was in der Frau vorgeht.
Ja. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ich weiß es nicht, deswegen auch ist es überhaupt nicht ehrenrührig, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, aber wer ist denn, also sie wird als sehr, sehr junges Mädchen vergewaltigt, müssen wir mutmaßen, der Film zeigt es nicht, aber er deutet es macht es überdeutlich, dass es eben der Fall war, da wird dann der ältere Herr, der anfängt aus dem Mund Blut zu spucken, auch eine ganz gruselige Szene abgeführt. Mhm. Es wird dann eben auch kommentiert von zwei der Frauen, die auf diesem Hof leben, dass er wohl ungestraft, ungesühnt davon kam, wahrscheinlich noch nicht mal einen Knast, eine Zelle von innen sehen musste für das, was er getan hat, der alte Mann, der da abgeführt wurde zuvor. Und dann begleitet wird eben Madeleine, die junge Madeleine, begleitet von einem Herrn in die Stadt oder der holt sie ab und sagt, wir müssen jetzt los. Und ist das ihr Vater oder wer ist das? Weil da nimmt die Kamera auch wieder so eine komische, bedrohliche, also unterwürfige Haltung ein und blickt eben zu diesem Mann hoch und der grinst auch wieder so halb irre, halb lüstern. Und ich dachte mir, okay, was hat jetzt der mit ihr vor? Aber es ist nicht ihr Vater. Es ist nur eine von den diversen, einfach Männerfiguren, die namenlos bleiben, die ihr auch Böses will, nehme ich mal an.
Ach so, du meinst allerdings die Stelle, in der sie ja dann, sie gibt ja den beiden Frauen, die du angesprochen hast, die uns ja dann auch noch so ein bisschen Informationen geben, was mit ihr ist.
Die durch beiden Erklärbär-Damen, ja, genau.
Richtig, genau, ja, damit auch der Zuschauer weiß, was Sache ist. Und dann geht sie ja die Hühner füttern und dann kommt ja dieser Mann.
Ja.
Den meinst du, oder?
Genau.
Das ist ihr Vater.
Ah, das ist ihr Vater,
okay. Das ist ihr Vater, genau, ja. Der eher noch sagt, nimm dir, das ist auch ganz interessant, da hat nämlich die Inhaltsangabe der UFDB zwei Dinge zusammengewürfelt, weil er sagt ihr im schwedischen Original, du hast jetzt schon viel gearbeitet und hart gearbeitet, nimm dir doch mal frei und mach dir eine schöne Zeit in der Stadt. Das ist das schwedische Original. Die Therapie, das ist, also ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, der deutsche Dub interessiert mich auch nicht, auch weil viele da gesagt haben, ey, super, jetzt kommt er in Deutschland raus, weil die deutsche Synchro kennt kaum jemand, ja okay, aber zumindest mal im Englischen, in der US-Kinofassung, da sagt er dann nämlich, hier verpasst den Bus nicht, du hast noch deine Therapiestunde, da wird ein bisschen was zusammengewürfelt. Aber auf jeden Fall, das ist ihr Vater. Und das finde ich auch schon so eine schöne Sache, weil wir das ja gerade eben hier hatten mit den Männerfiguren, du hast es ja auch schon angesprochen, die werden bis vielleicht, sagen wir mal, die Ausbilder von Madeleine immer bedrohlich dargestellt. Und auch wenn die Kamera wechselt in den POV-Shot von ihr, der guckt nicht gerade vertrauenserweckend, auch wenn er vielleicht ihr Vater eben ist. Also man bekommt als Zuschauer, mir ging es jedenfalls so, ich weiß nicht, dir vielleicht auch,
offensichtlich, ja.
Man bekommt ein ungutes Gefühl, wenn man ihn sich so anschaut.
Es ist ja tatsächlich so, dass die Eltern später, ich möchte nicht sagen, so eine Opferrolle geschrieben werden, aber eben schon die Leidtragenden sind der Tatsache, dass eben ihre Tochter verschwunden ist und dann sie diese fingierten Briefe lesen müssen, die mutmaßlich, also Madeleine geschrieben hat, was sie aber eben nicht getan hat, sondern ihr Zuhälter Toni war es. Und der schreibt den Eltern dann sowas wie, ja, ich bin weg und ich brauche euch nicht mehr und ich hasse euch eigentlich und so weiter. Und die Mutter ihr dann auch irgendwann antwortet, auch das, ich möchte das auch gar nicht vertiefen, sie bekommt eben auch einen Brief von ihrer Mutter zugespielt und die sagt, hier, sein Vater hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Und wir kriegen ja auch einen kurzen Einblick in so den Alltag ihrer Eltern, die eben total verkümmert, in sich gekehrt und tief traurig zu Hause sitzen und ihrer kleinen Tochter nachjammern. Und das ist so ein Bild und deswegen habe ich, glaube ich, auch gar nicht zusammengebracht, dass das beide Male derselbe Schauspieler ist, was ich so komplett Bericht mit dem ersten Mal, als wir den Vater sehen, der dann eben als sehr bedrohliche, autoritäre, also unangenehm autoritäre Machtperson erscheint und zu dem Madeleine hochblickt und vor dem sie sich, so müssen wir mutmaßen in dem Moment, auch fürchten muss, weil der vielleicht auch ein irgendwie geartetes sexuelles Interesse an ihr hat. Und das passt da überhaupt so nicht zu dem Bild, was wir da später sehen. Ja.
Ja, da steckt eben so ein ganz kleiner, lüsterner Blick mit drin, meiner Meinung nach. Es sind ja nur ein paar Sekunden dieser POV-Szene.
Genau, oder die einzige Möglichkeit für mich, diese Szene richtig zu deuten, war die, dass tatsächlich hier der Blick des Mädchens auf ihren Vater, hoch zu ihrem Vater, gefärbt war von dieser zutiefst traumatischen Erfahrung. Und dass das natürlich so überhaupt nicht gemeint war vom Vater, dass er wirklich wahrscheinlich einfach nur freundlich gelächelt hat, aber in dem Moment das natürlich sich so darstellt für sie, oder ist eine weitere starke, mächtige Männerfigur, die könnte mir möglicherweise auch etwas tun.
Richtig, genau. So. Ja, also so der komplette Blick eigentlich auf die Männer, die es in diesem Film auf jeden Fall gibt, die dann eben für sie natürlich auch aufgrund des Traumas, das sie erlitten hat und der Sache, immer eine gewisse Bedrohlichkeit ausstrahlen.
Irgendwann landet sie in der Stadt. Genau. Sie muss zur Therapie, sie verpasst einen Bus und Toni hält an und sagt, steig doch ein. Toni, der Hans Gruber der frühen 70er Jahre. Wie gesagt, eine sehr gepflegte Erscheinung. Du hast so komplett recht, du sagst, der ist so schwierig und wenig vertrauenswürdig, da würde ich nie im Leben einsteigen, weil sonst gibt es diesen Film nicht.
Klar.
Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass er gerade irgendwie für eine junge Frau, die gerade vielleicht ebenso dem Teenageralter entwachsen ist, schon eine gewisse Faszination, Attraktivität ausübt, ne? Weil schickes Auto, schicke Brille, schicker Bart, offensichtlich genug Geld, um Henkel trocken trinken, so glaube ich. Oder Fürst von Metternich, ich weiß nicht. irgendein deutscher Fabrikatsekt zu trinken und schick essen zu gehen. Nur das ist schon reizvoll.
Das natürlich, also der protzt ja auch, wenn sie da bei ihm im Auto sitzt und er sagt, ja, hier ganz neu und dann gibt er noch mit irgendwelchen technischen Sachen ein und dann auch so ein ganz ekelhafter Männerspruch, der heute wahrscheinlich noch gebracht wird und damals schon richtig ekelhaft war. Also gut, für Frauen auf jeden Fall. Ja, hier, der hat eine super Ausstattung, aber sowas Schönes wie dich, also im Sinn her, was er ja dann loslässt, das haben sie mir da nicht mit dazu gegeben. Ist richtig toll, dass du jetzt hier sitzt. Und also ich persönlich als Frau würde bei so einem Kerl noch während der Fahrt die Autotür öffnen und rausspringen mit einer Hechtrolle. Also ekelhaft. Ja. Aber sie lässt sich schon irgendwie beeindrucken, wobei sie da natürlich dann auch schon so ein bisschen zusammengedrungen im Auto sitzt. So auch eingeschüchtert vielleicht von seiner Präsenz und der Männlichkeit, die er ausstrahlt.
Ja, natürlich. Und wir dürfen eben nicht vergessen, ungeachtet all des Traumas, sie ist eben ein Mädchen vom Lande und sie ist ein Mädchen vom Lande anno späte 60er, frühe 70er Jahre. Das heißt, nicht jemand, der jetzt den ganzen Tag am Computer sitzt und sich irgendwie der Welt der Socials und Online-Foren rumtreibt, sondern wahrscheinlich jemand einfach, die auch von so einem normalen, ich nenne es jetzt mal, das klingt total platt, aber urbanen, kosmopolitischen Leben keine Ahnung hat. Und natürlich, das ist alles unglaublich beeindruckend. Und deswegen, das Schauspiel von Christina Lindberg ist auch hervorragend hier, weil das alles da so, das kann man eben auch alles so deuten, als jemand, die gleichzeitig eben fasziniert ist von der Situation, auch vielleicht von diesem Typen, aber sich dann doch überfordert fühlt von der Situation, die sie sich freiwillig begibt, aber dann eben auch immer kurz davor, also immer auch so leicht ängstlich dabei ist, aber sich eben dieser Faszination nicht entreißen kann, vielleicht aber auch sehr durch ein konservatives Elternhaus so geprägt ist, insofern, dass sie sich nicht traut, also sprechen tut sie ja eh nicht, aber einfach aufzustehen und zu gehen. Also all das kann man in ihrem Schauspiel sehen und in der Art, wie Vibinius eben diese Szenen inszeniert, so. Das ist toll. Ich muss echt sagen, da ist der Film auch, also ich muss gerade sagen, gerade so in der ersten halben, dreiviertel Stunde so gut, wie er später nie mehr wieder ist. aber das macht mir schon sehr, sehr viel Spaß, ehrlich gesagt.
Das stimmt, ja. Vor allem eben auch, was du ja gesagt hast, diese Darstellung von Madeleine, dieses Unsichere, das Ängstliche, was du gesagt hast, und auf dem Hof noch relativ zugeschnürt und sie wird dann irgendwo. Ja, es sind Klamotten, die man ihr vielleicht zur Verfügung gestellt hat. Wir wissen es nicht. Da lässt der Film ja immer viel Freiraum zur Interpretation. Aber sie tritt ja dann anders auf mit ihrem roten Kleid. Und zum Beispiel in der Szene, wenn sie wieder zurück nach Hause fährt wegen ihren Eltern, wenn sie den Brief zugespielt bekommt von denen. Und wie sie sich gewandelt hat.
Oh ja, die Klamotten.
Und da ist sie immer mit farbig passender Augenklappe. Das ist ein sehr schönes Detail.
Das ist tatsächlich ein wunderschönes Detail und was natürlich maximal verspielt dann umgesetzt wurde später von Quentin Tarantino in seiner kleinen Reminiszenz an diesen Film in Kill Bill, besonders Volume 1, mit der Augenklappe von Daryl Hannah mit dem Rotkreuz drauf. Mhm. Weil genau, sie wechselt eben auch ihre Augenklappen, ihr Madeleine passend zum Outfit. Und das ist schon sehr, sehr toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie hat mindestens drei verschiedene Augenklappen, ne? Die rosane in ihrer Arbeit da als
richtig,
zur Prostitution gezogen.
Passend zum Bademantel, ja.
Ja, stimmt. Sehr schön. Ja, genau, dann die rote und die schwarze, wenn es dann eben zum in Richtung Rachefeld so geht.
Wenn sie dann, und das wäre irgendwie, glaube ich, ein deutscher Verleihtitel für damals gewesen, so zu Madeleine, schwarzer Engel der Rache. Hätte man es auch nennen können, wenn sie dazu dann wird. Ja, also das ist ein hübsches Detail. Ja.
Mhm. Ich glaube, ihr Kostümbildner oder ihr Kostümdesigner wird auch namentlich im Vorspann genannt. Ich habe jetzt leider seinen oder ihren Namen vergessen, aber auch das fällt auf. Überhaupt im Kino dieser Zeit, das ist häufiger mal anzutreffen, dass da eben auch Kostümbilder genannt werden. Das freut mich dann doch immer sehr. Weil es viel verspricht, und das muss ich auch ehrlich gesagt sagen, kann dieser Film halten, denn es entbehrt sich einer gewissen Ironie, weil Christina Lindberg eben sehr, sehr viel nackt ist auch in diesem Film, aber wenn sie angezogen ist, dann trägt sie immer sehr, sehr schöne Klamotten, muss ich sagen, die sind sehr auf den Punkt.
Das stimmt, ja, also auch schon zu Beginn, wenn sie noch auf dem Hof ist, als auch dann, wenn sie da mal angezogen ist, wenn sie da noch leider die Arbeit verrichten muss, die Tony für sie vorsieht. Ja, also sehr schönes Kostümbild.
Ist dir aufgefallen, dass, um mich jetzt so ein bisschen an der Chronologie des Films entlang zu hangeln, dass auch der, ich setze mal dicke Gänsefüßchen, der Doktor, der Arzt, der eben Madeleine ihren ersten Heroinschuss da verpasst, dass der auch nicht spricht?
Ja, das ist mir aufgefallen, richtig, der sagt ja gar nichts. Der wird ja angerufen oder beziehungsweise irgendjemand, der für den Arzt arbeitet, wird von Tony angerufen, als er die ja dann halt ausgenockt hat oder beziehungsweise ihr wohl K.O.-Tropfen oder sowas verpasst hat. Und der spaziert ja dann einfach in die Wohnung rein, macht alles, hält ja dann noch die Hand hin für die Bezahlung und spricht ansonsten eigentlich, ja, wie du gesagt hast, gar nichts. Vielleicht hat sich Vibinius gedacht, der muss nichts sagen, oder es hat einen tieferen Sinn, eventuell für Vibinius, der sich uns nicht erschließt.
Ja.
Aber er redet nichts. Wobei, ja, das mit der männlichen Dominanz, was du angesprochen hast, ist ja eigentlich nicht weit weg, weil so alles, was sie ja dann auch trifft in Sachen von Kundschaft, das, klar, logischerweise, sind alles andere als schöne Begegnungen.
Ja, und die
sprechen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, sie hat ja auch eine weibliche Kundin.
Die, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht spricht, genau wie ihre männlichen Freier.
Richtig. Genau, ja.
Okay, jetzt habe ich mich bei einem interessanten Gedanken entpuppt, tatsächlich, den ich aber gar nicht weiter verfolgen kann, weil ich mir keine Gedanken dazu gemacht habe. Aber mir fällt jetzt erst zum ersten Mal auf, weil bei dem ich nenne es jetzt mal bei dem Heroinarzt, ist mir tatsächlich aufgefallen. Und dann hat sich's wie eben auch Madeleines eigene Sprachlosigkeit für mich ganz schnell normalisiert, die Tatsache, dass ganz, ganz viele Figuren in diesem Film nicht sprechen. Aber dann eben doch auch nicht wiederum mit dieser letzten Konsequenz nicht sprechen, dass ich sagen würde, aha, okay, das ist ein bewusst inszeniertes Stilmittel. Wir haben zum Beispiel eine relativ späte Szene, um mal ein bisschen vorwegzugreifen, in dem wir halt ihre Kundinnen wiedersehen, in diesem Restaurant, in dieser Gaststätte sitzend, und da reden die dann plötzlich miteinander. Da heißt es dann plötzlich, oh, sie ist uns auf der Spur und die kommt uns holen und sie wird grausame Rache üben. Und ich denke, okay, jetzt redet ihr ja doch.
Weil es zwingend ist, weil sie ja irgendwie miteinander sprechen wollen. Ich glaube, da will vielleicht vor allem Vibenius gerade eben auch in den Szenen, die wir jetzt schon angesprochen haben, ja auch mit der weiblichen Kundin, eventuell dann das Leid, das Visuelle mehr sprechen lassen, ohne dann hier dann auch vielleicht noch auf der Tonspur mehr Leid dann nochmal oder diesem Materium dann nochmal einen Faktor hinzuzufügen. Weil das, was wir sehen, ist ja schon hart genug. Und vor allem ist es ja auch gerade eben, weil ich ja diese weibliche Kundin angesprochen habe, eben, die hat ja dann immer so einen kleinen Moment inne in diesen Szenen, wo man sich denkt, ja, jetzt gut, natürlich, es ist es nicht. Madeleine wird ja zur Prostitution gezwungen. Aber wo man so, sich schon beinahe irgendwie so ertappt, jetzt ist vielleicht alles gut. Jetzt hat sie mal so einen Moment Ruhe. Und dann, weil ihre Kundin ja auch so eher so Zärtlichkeit versprüht oder so da ansetzt, irgendwie so zärtlicher mit ihr zu sein. Und dann wird es ja gebrochen, indem sie ja dann auch beginnt, Madeleine zu schlagen. Mhm. Und da zuckt man, also so ging es mir auch, als ich den Film nochmal gesehen habe, wirklich bei jedem Schlag zusammen, weil man dann einfach dann auch zurück in eben diese Realität, die dieser Film aufgebaut hat, gebracht wird. Nee, da ist natürlich nichts alles gut. Hier ist eine junge Frau, die wird mit Drogen gefügig gemacht, die wird zur Prostitution gezwungen.
Ja, ging mir auf jeden Fall auch so. Und da ist man natürlich, ich glaube einfach, das spricht jetzt nicht unbedingt positiv über mich selbst oder vielleicht auch alle Männer, die diesen Film gucken, aber ich glaube so, dass die natürliche Reaktion darauf, wenn eben Frauenfiguren in dieses Szenario reinkommen, wie eben diese namenlose Kundin oder Sally, die andere Prostituierte, die dafür Tony arbeiten muss, man natürlich schon immer so gleich die Hoffnung hat, oh ja, die könnten was verändern. Das sind quasi auch so ein bisschen die Rettungsanker für Madeleine. Mit deren Hilfe wird sie vielleicht aus der Nummer rauskommen. Wir sind uns dessen nicht gewiss, das möchte ich jetzt nicht behaupten. Und der Film vermittelt auch nicht, dass wir da irgendwie größere Hoffnung reinstecken sollten. Vor allem eben auch nicht bei Sally, die sehr, sehr schnell im Gespräch mit Madeleine sagt, halt am besten die Klappe und nimm weiter deine Drogen, weil ich sag dir, wenn du abhaust und keine Drogen mehr nimmst, ist alles noch viel schlimmer. Mhm. Also der Film artikuliert auch auf der Dialogebene sehr, sehr schnell, dass man da sich nicht zu viele Hoffnung machen sollte. Aber trotzdem ist da irgendwo so dieser Wunsch noch da, dass diese Frauenfiguren irgendwas ändern könnten, was natürlich macht Thriller ganz eindeutig klar, nicht der Fall ist. Sally verschwindet irgendwann, wird mutmaßlich umgebracht, also wird ganz eindeutig umgebracht, aber von Tony wird das so verkauft als, ja, sie hat sich für ein anderes Leben entschieden und ist gegangen.
Sie ist weggezogen. Sie ist
weggezogen, genau. Und die Kundin, genau, ist nur auf Auslebung ihrer eigenen sadistischen sexuellen Gelüste aus und nicht irgendwie gewillt, sich zu solidarisieren mit Madeleine.
Ja, klar, es ist vielleicht dann eben dann auch irgendwie im Männerdenken verankert, dass wir uns da beide dann auch so, also jedenfalls mal meine Vermutung, uns eben bei diesen Ankerpunkten, die du angesprochen hast, Sally und die Kundin, schon irgendwie so auch innerlich wünschen. Ja, vielleicht kriegt sie ja mit denen da nochmal irgendwo die Kurve. Vielleicht schafft sie es da auszubrechen mit Hilfe, was, wie wir ja festgestellt haben, leider nicht der Fall ist.
Ja. Genau, denn alle, auch die Kundin muss am Ende einen langen, nicht qualvollen, aber langsamen Slow-Motion-Tod sterben. Mhm. Aber dazu dann gleich mehr. Wir müssen vielleicht an der Stelle, weil das ist ja auch ein inszenatorisches Mittel, was zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt so ungefähr zur Hälfte der Spielzeit in den Film reingrätscht, das sind eben diese Hardcore-Inserts. Du hast ja bereits gesagt, das sind nicht Christina Lindberg und ihre Mitschauspielenden, sondern das sind eben Leute, die das professionell machen in irgendwelchen Sexshows. Wir haben sie nun mal. Wir haben diese Inserts und die sind auch nicht irgendwie ästhetisch nee. auf irgendeiner Ebene schön. Die sind furchtbar vertont mit einem mit ganz schrecklichen schreienden Sounds auf der Tonspur und sind einfach Close-Ups von Penetration in jedweder Form und Close-Ups von Geschlechtsteilen. Blöde Frage, aber ich muss sie stellen. Wie geht's dir damit? mit dem Anblick dessen? Und mit der Präsentation dessen, weil ich muss sagen, das ist etwas, dass ich mich ungleich zum Nichtsprechen von Madeleine, ein tatsächlich ein Aspekt des Films, an den ich mich nie gewöhnen kann. Immer wieder, wenn sie auftauchen, diese Nahaufnahmen von Penetration und Geschlechtsteilen, denke ich mir, oh, da sind sie wieder, hoffentlich ist bald vorbei.
Ja, ist ähnlich. Also ich weiß, mein bester Freund, der sich damals die US-DVD, die es von Synapse gab, geholt hat, der hat, glaube ich, gemeint, ihr braucht's nicht. Mir geht's ungefähr genauso. Wobei, man muss ja sagen, klingt jetzt vielleicht für dich nicht nachvollziehbar, aber in dem, was Vibenius darstellen möchte, eben mit diesem gesamten Martyrium, mit dem Leid Madeleines, verstärkt es dann eben einfach nochmal die Sache. Einerseits, ja klar, man will irgendwie, dass man über den Film spricht, skandalös, kommerziell, oh mein Gott, wir sehen hier keinen simulierten Sex, wir sehen hier Penetration in Nahaufnahme und es macht das Ganze eben noch ein bisschen schmerzhafter in der Erfahrung, wenn man sich den Film anschaut, einfach. Es ist, wie du gesagt hast, überhaupt nicht ästhetisch. Also Leute, die davon geil werden, okay, sage ich mal
das
persönlich
so einfach nur dazu. Das würde mich sehr überraschen, aber es mag mich sie auch, da draußen geben.
Ja, aber es will, glaube ich, dann auch noch mal hier auf diesem Wege dann einfach zeigen, was Frauen dann eben für diese Leute sind, für Tony und seine Kunden. Eben einfach nur dieses Stück Fleisch, diese Ware, dieses Instrument, um die eigene Lust irgendwie zu erlangen und hier sich seinem Orgasmus vorzuarbeiten, damit man dann halt auch das bekommt, was man für sein Geld möchte. Und der, also Vibenius zeigt das auf die, glaube ich, abstoßendste Art und Weise, für mich persönlich, wie man das einfach nur darstellen kann. Ich persönlich bräuchte die Szenen auch nicht, aber im Gesamtkontext vom Film machen sie irgendwo ein klein bisschen Sinn. Aber es ist immer schön, um auch das von dir aufzugreifen, wenn es vorbei ist.
Ich höre dich. Ich höre ehrlich gesagt auch Vibenius, was er dazu gesagt hat, wie er sich dazu geäußert hat. Und ich verstehe die Absicht. Ich weiß bloß eben nicht, ob es in der Umsetzung für mich funktioniert. Was natürlich komplett richtig ist. Es ist unattraktiv. Also ich maß mir jetzt nicht an, über die Attraktivität der Geschlechtsteile, die wir sehen, mich zu äußern. Das bleibt jedem und jeder selber überlassen, die diesen Film gucken möchte. Aber es ist maximal unattraktiv gefilmt einfach, indem einfach eben nur draufgehalten wird. Es ist perfekt ausgeleuchtet, aber eben auch in einer Form, die nichts beschönigt und die einfach eben einen Penis oder eine Vagina so zeigt, wie sie eben sind. So behaart und schwitzig und voller Körperflüssigkeiten sie eben sind. So, und das hört niemand an. Alles richtig, das wirkt auch vielleicht gerade in Verbindung mit der musikalischen Begleitung, die ich kaum als solche bezeichnen möchte, sondern eben einfach nur teilweise auch eine Abfolge furchtbarer Geräusche ist, wirkt das, glaube ich, auch so wie vom Regisseur beabsichtigt. Aber einfach dadurch, dass es so offensichtlich ist, dass es eben nicht Christina Lindberg ist und der Schauspieler, der gerade mit ihr in dieser Szene, den wir da zuvor gesehen haben, wirkt es eben tatsächlich einfach so wie reingeschnitten. Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll. Der Film legt sehr, sehr viel Wert auf eine künstlerische Bildsprache, wo eben auch die Kamera ganz eindeutig Stimmungen vermitteln soll, die Kameraführung und der Schnitt und das Schauspiel und alles. Und dann haben wir diese Szenen da drin, die einfach nur wirken wie ein, ich weiß gar nicht, es gibt diese sogenannten Industrial-Films, mir fällt dazu, glaube ich, keine deutsche Entsprechung ein. Einfach so Filme, so Schulungsvideos, genau, das wollte ich sagen. Die einfach einem nur zeigen sollen für einen Joballtag, so führe ich eine Diskette ins Diskettenlaufwerk ein. So, ich bin gerade bei Gabelstapler Klaus, so fahre ich einen Gabelstapler und dergleichen Dinge. Und so sieht das eben plötzlich aus. Wir haben einen echten Spielfilm mit der künstlerischen Handschrift und ganz klaren einer Erzählung und einer Tonalität, die sich auch eben in Schnitt und Kameraführung ausdrückt und in der musikalischen Begleitung. Und dann haben wir plötzlich diese Szenen da drin, die völlig entkoppelt wirken vom ganzen Rest des Streifens, die ganz eindeutig nicht unter Mitwirkung der Hauptdarstellerin entstanden sind. Und deswegen, glaube ich, sitze ich immer davor und denke mir so, uff, ich brauche den nicht. Nicht, weil es mich so erschüttert, weil ich weiß, wie sowas aussieht. Das ist so jetzt wenig überraschend. Aber es ist für mich zu distanziert, zu losgelöst vom Rest dessen, was wir da sehen.
Ja, ich verstehe dich schon. Ja, ja.
Aber das gilt ehrlich gesagt auch für die Slow-Motion-Shots für einige später im Film, wo ich mir denke, ah, okay, sie hat also, okay, die Möglichkeit, das
technisch so zu... die finde ich im Gegenteil ziemlich cool, ja. Muss ich ehrlich sagen. Also gerade eben, weil es so wild erscheint. Und es passt irgendwo auch zur generellen Langsamkeit des Films und seiner Erzählweise.
Oh ja.
Und dann hier einfach dann nochmal dieses super Slow-Mo. Und bei den Hardcore-Szenen, ja, ich verstehe das vollkommen, warum du sagst, du brauchst es nicht, weil es halt eben reingeschnitten wirkt, so draufgeklatscht, so nach dem Motto, wir hatten es ja schon vorher gesagt, da gab es eben noch so Dinge nicht wie Last House und so weiter. Einfach damit Vibenius da vielleicht noch ein bisschen mehr Skandal erzeugen kann, dann noch mal ein bisschen mehr Aufsehen erregt. Aber es ist für mich persönlich ganz, ja, es klingt jetzt eben auch scheiße, vielleicht für manche, aber soweit okay, einfach um diese Szenen und das, was man ja dann eigentlich so als Kontext beziehungsweise im Kontext aufzeigen will, dann noch mal ein bisschen zu verstärken. Oder auch natürlich aber es ist so ungefähr einfach, weil ich es ja vorhin schon gesagt habe, mit dass ja die Madeleine und auch alle anderen Prostituierten, die da Tony bestimmt noch hat, neben Sally, gibt es da bestimmt noch mehr Mädchen, wie es ja auch einfach die fünfte in dieser Woche, sagt er vielleicht irgendwie mal, oder in diesem Monat, als er Madeleine aufgegriffen hat. Und dass es einfach so Frauen für diese Art von Männer ein Instrument ist, eine Ware, ein Klumpen Fleisch, wie ich es ja gesagt habe, um da irgendwie die so zu instrumentalisieren.
Und wie gesagt, das finde ich auch komplett legitim. Ich weiß eben nicht, ob es für mich einfach in der Umsetzung funktioniert. Konzeptionell ja, in der Umsetzung nein. Weil erstens für mich ästhetisch zu losgelöst, zu entkoppelt vom Rest des Ganzen und erzählerisch zum Zweiten redundant. Und dann hat es eben für mich nicht mehr den Effekt mit, oh, jetzt ist es richtig schlimm und vorher war schon schlimm, aber jetzt ist es noch schlimmer, sondern es ist eben überschreitet so eine gewisse Grenze und wird dann einfach nur nervig, aber nicht in einem für mich irgendwie gewinnbringenden Sinne als, oh, jetzt wird das Ganze noch intensiver, sondern eher so, das ist irgendwie erstmal nicht der gleiche Film. Und außerdem denke ich mir, der Punkt wurde bereits gemacht. Ich finde das Szenario sowieso fast unerträglich. Und der Film ist eben, du hast ja gerade nochmal angesprochen, nicht eben schnell. Er zeigt auch gerne Szenarien doppelt und dreifach. Also die Kundin, die dann Madeleine misshandelt mit Schlägen ins Gesicht, die taucht eben auch doppelt und dreifach auf. Der Kameraenthusiast, der immer hier Bilder von ihr macht und sie dabei schlägt. Ich lache, aber da gibt es eigentlich nichts zu lachen. Vielleicht auch einfach nur, weil ich ein bisschen peinlich berührt bin, wenn ich drüber rede. Ich glaube, der hat mindestens 2, vielleicht sogar 3 Szenen. Also ich denke oft genug, ich habe es verstanden. Und ich meine das jetzt nur halb so streng, wie es vielleicht klingt. Und dann noch die Eltern, das unglaublich traurige Schicksal der Eltern, auch das, ich leide genug, will ich eigentlich nur sagen.
Das stimmt, ja. Da übertreibt es Vibenius allerdings dann auch so. Und da könnte man dann natürlich dann auch schon sagen, was ich ja auch gesagt habe vorhin schon, ja klar, die Hardcore-Szenen, die müssen nicht sein, weil generell breitet er das ja so vorm Zuschauer aus, dass man, wie du es ja auch gerade angesprochen hast, schon irgendwie so dem Bildschirm entgegenruft, ja gut, ich habe es verstanden, weil da ist es dann zum Beispiel, wenn wir uns die US-Kinofassung anschauen, ein bisschen mehr auf den Punkt, weil ja dann der amerikanische Verleih viel rausgeschnitten hat. Natürlich die Hardcore-Insatz sind nicht mit drin und es ist auch so ein bisschen mehr verkürzt, weil da ergeht sich Vibenius auch so ein bisschen mehr am Leid seiner Protagonistin, um dann vielleicht auch irgendwie dem Letzten klarzumachen, was sie alles durchleiden muss. Also das ist dann einfach so eine auch Redundanz und es ist repetitiv. Ja, irgendwo denkt man sich, Junge, mach weiter. Nächster Schritt, nächster Akt.
Ach, ich bin gerade unsicher, ob ich den Vergleich überhaupt anstellen soll. Aber es gibt einen vergleichbaren Moment in eben Sam Peckinpahs Straw Dogs, wer Gewalt sieht, der so als, sagen wir mal, so Granddaddy dieser Art von Rape and Revenge-Streifen auch gilt, eben mit Suzanne George in der zentralen Vergewaltigungsszene dieses Films, in der man davon ausgeht, dass sie eigentlich vorbei ist. Und dann kommt eben, ich möchte jetzt gar nicht zu viel spoilern für Menschen, die den Film nicht geguckt haben, sage ich einfach mal, noch ein zweiter Typ kommt und auch noch mal sie missbraucht, sie noch mal vergewaltigt. Und das dauert dann eben noch mal genauso lange wie beim ersten Mal. Und auch da könnte man natürlich naheliegenderweise auf den Gedanken kommen, ich glaube, es reicht. Und das ist eben auch einer der maßgeblichen, glaube ich, Aspekte in diesem Film gewesen. Da gibt es auch noch andere, warum eben Straw Dogs immer noch vielen Menschen als misogyn gilt, als frauenfeindlich. Und das jetzt nicht unbedingt ist eine Meinung, die ich teile, aber für mich komplett nachvollziehbar ist. Und ich glaube, in diese Gefahr bringt sich eben Bo Arne Wibenius hier eben auch insofern, dass ich bin nicht maßgeblich oder irgendwie exemplarisch für alle Menschen, die diesen Film gucken, schon das Gefühl habe, ich glaube, ich habe es verstanden. Und ich muss keine Penetration sehen, um mich einfach schrecklich zu fühlen oder schrecklich angesichts dessen, was unsere Protagonistin hier erdulden muss. Weil ich glaube, der Punkt ist gemacht. Für mich fügt das nichts hinzu. Ich fühlte mich da teilweise fast schon brutalisiert, ist auch falsch angesichts dessen, was hier Madeleine erdulden muss. Aber teilweise, also mir ging es ähnlich wie bei so Catherine Breillat-Filmen, die dann irgendwie nochmal so einen Moment haben, weil ich da, von dem ich denke, ja, ich glaube, ich habe es verstanden, und dann kriege ich nochmal einen Schlag in die Fresse. Oder den schlimmsten Michael Haneke-Film, wo ich denke, du erweist auch deine eigene Botschaft und deinem eigenen Thema, deiner eigenen, dem, was du da vermitteln willst, gerade im Bärendienst, weil du riskierst, dass ich mich verabschiede, weil ich sage, oh, es ist so schlimm, es ist so nervig, es ist so belastend, ich gehe jetzt, gedanklich. So.
Ja, das ist dann eigentlich leider auch so eine gewisse Art Arroganz dem Regisseur, des Regisseurs oder der Regisseurin, dem eigenen Publikum gegenüber. Weil man, wenn man da irgendwie auf so einer bestimmten Sache seines Films rumreitet und das überstrapaziert, bis es dann irgendjemand auch verstanden hat. Also nach dem Motto, na, jetzt zeige ich das auch nochmal für die Dümmsten unter euch, damit ihr das dann auch alle kapiert, was ich hier möchte. Und was ich noch sagen wollte, ich habe zwar Straw Dogs mal gesehen, es ist schon ewig her, ist die Erinnerung leider sehr schwammig, aber mir ist Miyazakis I Spit on Your Grave in den Kopf gekommen, den ich heute noch, ich habe nur ein einziges Mal gesehen, habe ihn auch in der Sammlung stehen, gehört aber eigentlich zu den Filmen, wo ich sage, muss ich ihn noch mal sehen? Ich war auch von der Entschlagnahmung zum Beispiel sehr überrascht, weil die Vergewaltigung, die ist ja auch so eine Sache in I Spit on Your Grave, wo man irgendwie sagt, jetzt ist aber auch mal gut. Also ich weiß nicht, wie lange sie wirklich ist, die ist so ein bisschen gestückelt, aber gefühlt ist die ja eine halbe Stunde lang und die war so unerträglich für mich, gerade eben auch, weil Miyazaki ja auf sowas wie Filmmusik verzichtet und so. Da irgendwann ist halt eben auch mal der Punkt erreicht, wo man sagt, lieber Regie-Mensch, ja, ich hab's.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, weil du gerade Sakis Spit on Your Grave erwähnst, eben auch einer der maßgeblichen Streifen in diesem Subgenre, in dieser Genre-Schublade des Rape and Revenge-Streifens, das ist jetzt auch nicht untypisch, dass man bei dieser Art von Film des Öfteren denkt, okay, das ist jetzt aber übers Ziel hinausgeschossen. Ich meine, selbst die vergleichsweise kommerziell angelegten oder auch von großen Studios produzierten Deathwish-Filme, zumindest die, ich glaube, ersten zwei, die greifen ja auch tief in die Spuddelkiste. Also insofern, dass sie eben so viel menschliches Leid zeigen, gerade auf Seiten des weiblichen Ensembles, dass man sich denkt, okay, das hätte vielleicht auch gereicht, wenn eine Person gestorben wäre oder eine Frau vergewaltigt worden wäre, um Charles Bronson hier die Möglichkeit zu geben, auf Rachefeldzug zu gehen. Und ich möchte hier noch eher entschuldigen, weil ich denke, hier hat das noch eher einen Punkt, als einfach nur den der Deathwish-Filme noch mehr Leute ins Kino zu holen, weil ich glaube, Bo Arne Wibenius hat schon noch mehr zu sagen oder glaubt, dies zu tun, weil ich meine, dafür ist es für mich dann wieder zu arthousey oder zu idiosynkratisch, zu ungewöhnlich, zu unbequem, was er hier macht. Mhm. Die Vergewaltigungsszenen zum Beispiel in Death Wish 2, der wurde zu Recht vorgeworfen, dass sie viel zu unterhaltsam und viel zu ausführlich und viel zu, sagen wir mal, konventionell gut gefilmt einfach in Szene gesetzt wurde, um sie wirklich als niederschmetternd oder bedrückend oder so abstoßend wahrzunehmen, wie es vermutlich irgendwo mal gemeint war, als das Drehbuch noch geschrieben wurde. Wohingegen hier ja nichts irgendwie titillating ist. Also das hier guckt man alles an und denkt sich schon so, oh, ich hoffe, es geht vorbei. Wohingegen man eben bei Death Wish 1 und 2 vor allem denkt, oh, ja, klar, es ist furchtbar, was da passiert, aber es ist auch echt gut gemacht.
Ja, das stimmt. Ja, also da gibt es dann auch noch so ein bisschen Vertreter im Raven-Revenge-Genre, die das ganz anders aufziehen. Es gibt einerseits dann natürlich eben das schon mehr feministisch geprägte, zum Beispiel A Gun for Jennifer, mhm. Oder halt eben halt diese gesamten Schmuddelkinder, um es mal so auszunehmen, wie auch zum Beispiel Death Weekend von William Fruit, die ja dann halt eher hier leider aus der Sache so schon ein bisschen Unterhaltungsfaktor machen. Und es ist, man kann sich ja über dieses Genre ohnehin sehr gut und lange auslassen, aber naja, also da hat eben dann auch, da bin ich bei der Vibenius eigentlich dann doch schon ein bisschen mehr auf den Kasten. Also die angesprochenen Filme von mir jetzt, Death Weekend, A Gun for Jennifer, die finde ich auf jeden von das, was sie sein wollen, auch gut. Es gibt ja auch noch, was mir einfällt, Besmois, der ja auch einen sehr feministischen Ansatz hat, aber ne, irgendwann kommt man schon ins Schwitzen und leidet mit so auf der Couch. Es ist zum Beispiel, es ist ein ganz komischer Vergleich, also auch vollkommen abwegig, aber ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Aha. Und die schreibt über vier Freunde und die Hauptfigur, die hat so viel Leid erlebt, auch zur Prostitution gezwungen und mehrfache Vergewaltigungen und hast du nicht gesehen. Also manchmal kommt es einem vor, ich glaube, das ist jetzt nicht bei Vibenius so, denke ich mal, hoffe ich mal, aber dass also jedenfalls mal in dem Buch der Protagonist, man den selbst als Autor nicht leiden kann, weil da ist auch so viel Leid irgendwie, die da beschrieben wird, auf 900 Seiten. Also ist irgendwann auch wirklich mal viel. Und das Buch hatte ja, muss ich hier kurz mal erzählen, auch wenn es weit weg vom Thema ist, ja schon ein bisschen Aufsehen erregt, eben wegen diesem Leid seiner Hauptfigur Jude. Und hat so ungefähr, glaube ich, 20 Triggerwarnungen im Wikipedia-Eintrag oder einem anderen Wiki. Und es ist schon schwer zu lesen, aber ich habe mir gedacht, bin ich nur abgestumpft oder geht es auch anderen so, weil mich das irgendwie nicht berührt hat, weil ich gedacht habe, ja, aber das ist ja vollkommen unglaubwürdig. Und ich habe mal bei Threads eine Bezeichnung gelesen zu Ein wenig Leben, das es ziemlich gut auf den Punkt bringt, nämlich Traumaporno. Ah. Und irgendwo ist es, oder neigen Filme im Rape and Revenge Genre da auch leider ein bisschen dazu, auch sowas zu werden, ja. Irgendwo. So halt Gewaltporno, nicht Traumaporno, weil es weit weg ist von dem. Aber Thriller ist eigentlich noch einer von den Guten, um wieder den Bogen zum Film zu bringen, zu schaffen.
Ich bin jetzt gerade der Meinung, wir haben unsere Punkte ganz gut gemacht und ich glaube auch überausführlich jetzt vermittelt. Und ich möchte auch gerne an dieser Stelle nochmal final durchaus Fürsprache halten für den Film. Er ist eben dadurch, dass es eben offensichtlich nicht titillating ist und nicht das Gefühl, oh, da habe ich jetzt aber gerade was sehr, sehr Sinnliches, Ekelhaftes, aber irgendwie Antörnendes auch gesehen. Ich gehe jetzt mal aus dem Kino raus und empfehle gleich meinem besten Buddy, den Film sich auch anzugucken, weil das ist ja super cool hier mit den ganzen Hardcore-Szenen. Insofern, also es wirkt schon abschreckend und insofern hat, glaube ich, auch Boane Vibenius das erreicht, was er wollte. Die Frage ist eben immer nur, wie viel ist zu viel? Und ich muss sagen, er ist hier übers Ziel hinausgeschossen für mich. Wie gesagt, wenn das sein Anliegen war, dann einfach zu nerven, auch hier und da mal, hat Boane Vibenius, glaube ich, sein Ziel erreicht.
Ja, ich hoffe, wir haben jetzt eben mit diesem ausführlichen sich darüber unterhalten, nicht das Publikum genervt, nein, das zuhört.
Natürlich nicht. Denn jetzt geht es ja hier so mehr an die vordergründigen Freuden, nachdem wir kurz erwähnt haben, dass sich dann eben doch die Eltern beide das Leben nehmen.
Ja.
Ich glaube, Gift trinken, nachdem der Vater vorher schon einmal versucht hat, sich zu suizidieren. Und das schreibt eben auch die Mutter einen Brief. Und der Brief wird, glaube ich, von Madeleine von Sally übergeben. Sally verschwindet dann auch. Die blutige Matratze und das Bett lag und alles, was sie da entdeckt, ist das Bett von Sally?
Ja, nehme ich an. Ja, das ist ja dann, denke ich, auch mal, sie geht in Sallys Zimmer, um zu schauen, was los ist, weil wir hören ja die zwei Schüsse, die, bevor dann Tony reinkommt, ja, hat sich für ein anderes Leben entschieden, ja. Sie ist weggezogen, vollkommen perfide, und ja, dann sieht sie ja diese von Blut getränkte Matratze.
Schlimm.
Ja.
Es ist noch nicht mal, ich habe mich gerade gefragt, ich wollte gerade sagen, der einzige explizite Gewaltmoment, was sie jetzt nicht ist, also es ist nicht der einzige Gewaltmoment, wir sehen später eben sehr, sehr viele Menschen, die durch Schüsse in den Unterleib ums Leben kommen oder in die Magengegend, aber für mich tatsächlich so der purste Horrormoment, als sie diese Blut durchtränkte Matratze und das dazugehörige Laken und das Kissen entdeckt, aus dem eben auch die Federn schon rausquillen. Und es hat was sehr, sehr, ja, viszerales, sehr, sehr Albtraumhaftes, also überhaupt Traumhaftes, möchte ich sagen, weil die Szene auch so, aber diesmal auf eine gute Art und Weise, so entrückt wird vom Rest des Geschehens, was oft sehr, mal sehr, sehr unmittelbar, sehr naturalistisch wirkt. Also ich möchte nicht sagen Dokumentarfilm gleich oder so, weil ich glaube, dafür ist der künstlerische Anspruch von Boan Webinus dann doch noch ein zu hoher. Aber es wirkt anders als der Rest des Films. Sehr traumhaft.
Das ist es. Ja, so ungefähr die letzte Szene, bevor es ja dann schwenkt, ja auch, oder beziehungsweise bevor ja dann Madeleine sich dazu entscheidet, hier, jetzt räume ich auf. Oder sie ist ja schon dabei, sich fortzubilden, sagen wir es mal so, dass sich ausbilden
Freizeit,
zu lassen.
Muss ich sagen, also ja, so schlimm die Situation ist, ne?
Ja, also. Richtig, ja, ja. Da könnte man sich ja eigentlich auch dran streiten, dass der Film da irgendwie ein bisschen unlogisch ist, weil das ist ja an sich macht sie ja das Karate, das Autotraining, das Schießtraining vollkommen unbemerkt von Tony. Also er sagt dir ja nur mal, hier am Sonntag kriegst du ein bisschen mehr Heroin, Montag hast du frei, damit du es dann bis Dienstag schaffst. Aber dass sie dann wirklich so logistisch das hinbekommt mit dem Training, da könnte man sich natürlich schon drüber streiten. Und es gibt bestimmt auch einige Menschen, die sagen, ja, da funktioniert der Film nicht, weil das unglaubwürdig ist und so. Aber ganz ehrlich, das ist für so eine Art von Film vollkommen egal, weil sie macht das Training und alles andere.
Ja.
Muss man nicht unbedingt hinterfragen. Aber weißt du, Patrick, was mir gerade eben noch in den Sinn gekommen ist, Vibenius macht an einer Stelle etwas richtiger als mit diesen gesamten Hardcore-Inserts, weil diese Szene, wenn sie ins Zimmer geht von Sally, das ist toll gemacht, weil man sieht eben diese Matratze vollkommen von Blut getränkt und es wird ja, glaube ich, auch ein Kissen hochgehoben oder die Decke und dann tropft ja richtig, also ja, das ist kein Tropfen mehr, kommt ja ein Blutstrahl raus. Und das ist richtig klasse gemacht, weil was man zu viel sieht mit den Hardcore-Inserts, hat man hier im Kopfkino, weil dann hat man so die schlimmsten Szenen im Kopf. Was hat der eigentlich hier mit Sally veranstaltet? Das ist auch eine ziemlich starke Nummer, wollte ich jetzt gerade eben mal noch mit anfügen, was Vibenius da gemacht hat, auch eben mit dem Entrücktsein, was du ja angesprochen hast und was einem dann bei einem im Kopf geschieht. Und dann vor allem diese tolle Farbsymbolik ja auch, die dann dieses Kostüm von Christina hat, weil eigentlich hat man ja, sie trägt, jetzt muss ich überlegen, wenn sie einen ersten Fluchtversuch startet, wo Tony sie ja dann auch in einem Park, der mit Laub bedeckt ist, wie es man ja auch am Anfang hat, mit der Szene, als sie Kind ist, da trägt sie was Gelbes, ja, irgendwie, was ja so ein bisschen die Unbekümmertheit von ihr widerspiegelt und dann Tod von Sally, Tod ihrer Eltern, wenn sie ja mit dem Bus zurück in ihr Dorf auf den Hof fährt, dann mit dem roten Kleid. Also ist natürlich vollkommen simpelste und offensichtliche Farbsymbolik, aber rot, hier hallo, ich bin sauer. Das ist schon irgendwie ganz, ganz toll gemacht, wie ich finde, von Vibenius.
Ja, total. Ja. Da ist er eben auch. Ach, mir fehlen heute ein bisschen die Worte. Also gerade in dieser blutgetränkten Matratzenszene, die ja eben auch so albtraumhaft wirkt und so extrem nach Horrorfilm wirkt, die ja auch, muss man sagen, für 1973 einfach auch schon in einer, ohne jetzt explizit Gewalt zu zeigen, einfach ein das ist ja ein Filmbild, was man, glaube ich, auch so einfach nicht häufig auf Kinoleinwänden zur damaligen Zeit sah, außer man geht eben in Herschel Gordon Lewis Streifen. Das ist schon sehr krass, genau wie ihre Kostümierung. Und er da eben auch ein ganz klares, finde ich, Bekenntnis zeigt zu eben den vordergründigen Freunden des Horrorkinos oder des Genre-Kinos, zumindest dessen, was da damals möglich war. Weil das, was sie trägt, das sind ja schon sehr, ich möchte jetzt mal Kostümierungen nennen, die nicht sehr alltagsnah sind. Also man kann sich nicht vorstellen, dass wirklich eine junge Frau, die in einer solchen Lebenssituation gefangen ist, sich darüber Gedanken macht über ihren Look.
Ja.
Aber das tut sie ja eben offensichtlich und erscheint in solchen Fällen. Vielleicht wäre es ein bisschen zu weit gegriffen, wenn ich jetzt sagen würde, wie so eine Art Superheldin, aber und auch nicht wie Daryl Hannah in den Kill Bill-Filmen, aber schon jemand, der sich dessen bewusst ist, wie sie wahrgenommen werden will und wird. Und das finde ich tatsächlich auch schon auch sehr spannend, was sich auch so ein bisschen bricht mit dem sehr naturalistischen Look, den der Film an anderen Stellen hat. Also ich will eigentlich nur zum Ausdruck bringen, warum es sich tatsächlich lohnt, sich mit Thriller ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, einfach als, glaube ich, mit 9 von 10 Filmen ähnlicher Couleur, mit ähnlichen Stories, weil die sind ja einfach immer gleich. Das, was hier inhaltlich ist, bietet der Film wenig bis nichts Neues. Und auch das, was am Ende passiert, ist so ungefähr das, was immer passiert in dieser Art von Film.
Das stimmt.
Aber es ist einfach ein bisschen, wenn nicht immer besser, dann zumindest interessanter gemacht als anderswo.
Ja, es ist eben, vielleicht hatte Vibinius da auch den Vorteil, dass da im Genre Rape and Revenge da noch nicht so viel passiert ist, weil da die anderen Streifen, die wir ja da auch schon erwähnt haben, erst noch gekommen sind. Und ja, und das also die Rache selbst, wenn es dann dazu kommt.
Ja,
also,
lass uns darüber reden.
Ja, wie empfandest du, erzähl mir erstmal, lieber Patrick, die oder wieso funktionieren sie für dich nicht so, diese Super-Slow-Mo-Szenen? Also da habe ich mich so ein bisschen dran festgebissen, wie du merkst, aber ich finde es geil, kann ich nicht anders sagen.
Okay, ich glaube, ich bin da einfach zu konservativ, ganz ehrlich. Es gibt diese US-Schnittfassung, die ein paar alternative Takes bietet, vor allem aber eben viele Kürzungen aufweist in den Dialogszenen. Einige Szenen sind einfach auch nur ein bisschen kürzer. Die Hardcore-Inserts fehlen natürlich, aber überhaupt generell die ganzen Szenen mit den Freiern, männlich wie weiblich, sind herausgeschnitten und mehr fokussiert irgendwie auf den Kern der Handlung, nämlich das, was mutmaßlich von Seiten des Verleihs die meisten Leute im US-Publikum sehen wollten, nämlich Auto-Action, Schießereien, Rache, wie auch immer. Und da finde ich ehrlich gesagt jetzt so vom Schnitt, vom Editing einfach die Shootouts sehr viel besser gelöst, als dass wir sehr viel mehr Rückschnitte haben auf Christina Lindberg, die da schießt, wohingegen ich, also ist zumindest meine Erinnerung, und das mag jetzt eben, glaube ich, auch geprägt sein, einfach von der Seherfahrung, die mir nicht hundertprozentig gefallen hat, dass ich das so wahrnehme, und wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber ich wirklich das Gefühl habe, wir halten teilweise 30, 40, 50 Sekunden drauf, wie jemand da in Slow Motion durch den Raum fällt, eine Kugel in den Bauch kriegt, einen High-Kick von Christina Lindberg ertragen muss. Und es ist, diese Takes, diese Einstellungen, die dauern einfach immer für mich so ein Ticken zu lang, wiederum über so eine von mir persönliche Schmerzgrenze hinaus. Okay, und da hätte ich mir einfach ein bisschen konventionelleres Editing, was eben diese They Call Her One-Eye US-Kinofassung hat.
Die zehren an deinen Nerven.
Ja,
wenn man so möchte.
Wiederum. Ja. Es wirkt eben wirklich so, als hätte die da, lass mich nicht lügen, 100 Meter Film gedreht in Ultra-Slow-Mo, und Vibinius hat gesagt, wäre doch schade, wenn wir mehr als 1 Meter davon wegschmeißen müssten. Was sogar zu einigen tatsächlich einfachen, wie nennt man das, Goofs oder so, führt, wenn man eben auch merkt, dass Schauspieler, die meinten, hier wie der von Toni Heinz Hopf, der meint, er sei wohl schon aus dem sichtbaren Bildkader rausgerannt, sich die Ohren zuhält, bevor überhaupt eine Explosion erfolgt. Und selbst da Vibinius sich offensichtlich mit Blick auf das Filmmaterial, auf das Slow-Mo-Filmmaterial, gedacht hat, nee, das muss alles rein.
Das ist ein kurioser Moment. Ich habe ja die US-Fassung gestern nochmal gesehen, und man muss schmunzeln, wenn man das sieht, wenn er sich die Ohren zuhält. Ja, aber an und für sich, die bieten für mich eine so schöne Unwirklichkeit, diese Action-Szenen. Das ist ungefähr alles, was man so vielleicht auch schon damals im Kino hatte an Action-Szenen, nur anders, so langsam, so ausgebreitet. Ja, man sieht natürlich dann auch den Stuntman, den Schauspieler, wie er dann da auf seinen Einsatz wartet und hinten in die Kartons fliegt, und man hört diese martialischen Schreie, die das dann auch noch ein bisschen untermalen sollen, damit da noch ein bisschen mehr Dramatik mit drin ist. Aber es ist vollkommen drüber, extrem campy eben, wie ich finde. Und ich habe da meinen Spaß dran, weil es da auch ein bisschen dem Ganzen schon natürlich irgendwie die Magie des Films nimmt, um es mal so zu sagen. Weil man merkt dann auf einmal, man hätte es auch vielleicht in einer Behind-the-Scenes-Dokumentation zeigen können, wie die das machen. Aber diese wirkliche komplette Anti-Haltung von Vibinius hier, auch die Action-Szenen so zu inszenieren. Wahrscheinlich wollte er es einfach noch mal krass ausbreiten und sagen, hier habt ihr mal die gesamte Action-Power, allerdings in Super-Slow-Mo.
Ja,
und das sind
ja,
glaube ich, Kameras gewesen, wie sie es gesagt haben, in der Doku, mit denen ja auch das schwedische Militär bei Raketentests gearbeitet hat. Aber
und mit denen Vibinius auch Werbevideos gedreht hat, wie zum Beispiel dieser Saab-Werbespot, der auch auf der Blu-ray enthalten ist, der ganz hübsch ist. So von wegen, ne, andere Autos lassen sich zu Schrott fahren mit 30 km/h gegen einen Poller und ein Saab fährt gegen einen Poller und hat nur eine kleine Delle in der Stoßstange. Also richtig, das eben auch in Ultra-Slow-Mo. Mhm. Du, ich kann ihm ja auch gar nicht so böse sein, weil wiederum, das ist auch wiederum so eine künstlerische Eigenwilligkeit, die findet man in anderen Filmen nicht.
Das hat mir gefehlt.
Genau, die findet man in anderen Filmen nicht. Und insofern finde ich es ja auch wirklich fast schon, es erwärmt ja auch so ein bisschen mein Herz. Ja. Und ich bin auch nicht wirklich böse drum. Es trifft einfach nur nicht meine persönliche Vorliebe nach etwas rasanterer Action und nach einem etwas konventionelleren Editing. Aber das heißt ja nicht, dass die andere Variante schlechter ist. Also.
Nee, es ist halt eben so ein bisschen Artsy-Fartsy-Ansatz irgendwo in Anführungsstrichen furiose Action zu machen. Ja, also da haben sich wahrscheinlich die im amerikanischen Verleih die Leute dann gedacht, crazy people, these Europeans, und haben dann da eben ein bisschen die Schere angesetzt.
Ja. Wir reden jetzt schon relativ lange über diesen Film, vielleicht fast zu lange. Menschen sollen auch noch eigenes zu entdecken haben. Ich möchte das auch gar nicht alles zu Tode analysieren. Und das ist es ja auch gar nicht. Ich äußere ehrlich gesagt nur ein persönliches Empfinden. Und das sagt eben, hier wäre konventionell besser gewesen, nach meinem Geschmack. Wobei ich eben wertschätze, was hier Wibenius macht. Und es gibt dem Film ja auch eine eigenwillige Note, die ich mag. Nun gut, sei es drum. Mit heutigen Mitteln wäre es ein bisschen einfacher, die optisch attraktiver zu gestalten, diese Szenen, weil man eben auch damals für Slow-Motion-Aufnahmen noch sehr, sehr lichtstarke Objektive brauchte. Und einfach durch die Machart im analogen Kino diese Szenen immer alle etwas dunkler sind als der Rest des Films. Und das macht eben auch noch bei mir einfach so gewahr, genau wie mit den Hardcore-Inserts, dass ich hier einen Film gucke und dadurch etwas einfach so ein bisschen den emotionalen Anknüpfungspunkt an das Gezeigte verliere, weil sich so offenbart, okay, so haben die das also gemacht. Man sieht eben genau, wie sich der Stuntman in Position bringt, um möglichst gut diesen Schuss in den Bauch oder diesen Bloodsquib, dieses Bloodpack, was ihm da explodiert, abzufangen, um dann in die hinter ihm sorgfältig arrangierten leeren Kartons reinzufallen. Und da offenbart sich eben der Film als Film für mich zu sehr.
Verstehe.
Das stört mich ein bisschen.
So. Ja, wobei man muss ja dann sagen, also wenn sie ja hier ihren Rachefeldzug hier vollzieht, da, also einerseits macht Wibenius da keine Gefangenen und vor allem, wie es dann das Finale, also dieses Duell zwischen Madeleine und Tony dann inszeniert, ja auch extrem krass Western-Style, kann man gar nicht anders sagen. Und ja, richtig, da wollte ich nämlich auch gerade zu sprechen drauf kommen. Also wie das schon, welche ikonischen Bilder er erschafft, auch gerade eben mit Christina Lindberg in ihrem unheimlich coolen Outfit, mit der schwarzen Augenklappe, alles schwarz, der lange Mantel und mit der abgesägten Schrotflinte, wie sie da ja auch so wie Django, Satana und Co. hier ja auch posiert, es ist unheimlich toll. Und auch schon wie Heinz Hopf als Tony in seiner Arroganz sagt, ey, die hat sie nicht mal alle, die ist übergeschnappt, ich muss ihr mal zeigen, wo der Hammer hängt, etc. Naja, gut, er zieht dann natürlich logischerweise den kürzeren, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, das weiß man einfach bei solchen Filmen, was einen erwartet. Aber wie es Wibenius inszeniert und gestaltet hat, gefällt mir richtig gut.
Ich musste auch jedes Mal wirklich ganz glücklich und breit grinsen tatsächlich, weil es ist ein unglaublich genugtuendes Ende. Also ist es überhaupt ein Adjektiv? Ich weiß gar nicht. Er fühlt mich mit großer Genugtuung, das so anzugucken. Und wie du es auch gerade schon beschrieben hast, ohne da ins Detail gehen zu wollen. Es ist so ein ikonografisches Bild. Es ist so ein einprägsames Bild, was wir da sehen, eben von Toni da in diesem Erdloch eingebunden mit den Steinen und dann dieses ganze Setup, aber auch schon davor mit dieser kleinen Explosion in der Mauer, durch die sie ihn ablenkt und dann kann sie ihn eben doch also zur Strecke bringen. Das ist so toll. Und Toni ist gefrotzelt davor mit, haha, du hast mir Vertrauen geschenkt, jetzt habe ich dich. Haha. Und es ist, ich möchte sagen, es hat einerseits immer noch so eine Schwere, eine Dramatik, weil es natürlich schon immer noch darum geht, dass am Ende jemand stirbt, in dem Fall eben Toni, mutmaßlich zu Recht nach all dem, was wir da sehen. Mhm. Aber dann doch wiederum, was so die ganze, das ganze Setup betrifft und wie sie ihn zur Strecke bringt, dann doch auch wieder so eine fast spielerische Leichtigkeit, so eine Verspieltheit, es hat der Film und auch Madeleine so eine Art Schalk im Nacken an der Stelle plötzlich, der auch so ein bisschen konträr geht zu dem, was wir 90 Minuten zuvor gesehen haben. Aber mir hat das auch unglaublich Spaß gemacht, weil ich glaube, das braucht man auch nach all dem bedrückenden Scheiß, den man dann 100 Minuten lang erdulden musste, also erdulden durfte.
Ja, ja, da hat man dann endlich seine Katharsis. Und vor allem, ich finde das auch so toll, wenn er ja zu Madeleine sagt, ja, jetzt legt die Waffe weg, und sie legt es ja dann, das Gewehr zu ihren, oder die Shotgun zu ihren Füßen, und er dann sofort die Waffe zieht, so, oh, in welches Knie soll ich dir zuerst schießen? Und genau das macht sie ja dann, nachdem sie ihn dann eben mit diesem dieser Explosion in der Mauer abgelenkt hat. Das ist also, da geht einem schon ein bisschen das Herz auf. Sie ist ja auch eine starke Frau, weil sie fügt sich ja auch ihrem Schicksal nicht. Wenn man so guckt, dem ersten Kunden, den sie hat, dem zerkratzt sie ja das Gesicht, ja, woraufhin ja dann sie das Auge ausgestochen bekommt von Tony.
Oh, das haben wir ja komplett übergangen.
Das haben wir, stimmt. Und deswegen hat sie ja die Augenklappe dann. Und aber trotzdem versucht sie sich irgendwie nicht so richtig ihrem Schicksal zu fügen. Und dann kann sie es endlich schaffen, mit großer Genugtuung, um das nochmal aufzugreifen von dir und Tony, über den Jordan schicken.
Ach, ist das so ein Italo-Western-Bild, ne?
Ja. Alleine schon, also das könnte auch zum Beispiel, wenn man Tony eben so sieht, so eingebuddelt in dem Erdloch, wie du gesagt hast, das könnte auch ein bisschen mehr gewalttätigen Italo-Western sein, wie Töte Django oder Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben oder so irgendwas. Ja. Dort könnte man auch so eine Szene finden.
Absolut. Ich war auch komplett im Italo-Western-Territorium, genau bei den Filmen, die du gerade erwähnt hast. Hat mir echt gut gefallen. Ist ein tolles Filmbild. Zu dieser Augenausstechszene, ehrlich gesagt, ich habe die, nicht weil ich so gewaltgeil bin, sondern tatsächlich rein nur zur Vorbereitung auf dieses Gespräch, die Szene auch noch zwei, dreimal angeguckt, weil die Filmgeschichte beziehungsweise das Interview von Christina Lindberg will es ja so, dass das wohl eine Leiche war von einer jungen Frau im Leichenschauhaus in Oslo oder sonst wo, schlag mich tot, die sie gefilmt haben für diesen Moment. Und ich möchte ihr mal glauben nach all dem, was ich da sehe, denn das sieht wirklich überzeugend aus. Also ich glaube, seit dem andalusischen Hund, da gibt es nicht viel Vergleichbares so in dieser Art von Authentizität.
Und beim andalusischen Hund war es, berichtige mich, wenn ich falsch liege, eigentlich ein Schafsauge.
Richtig, es war ein Schafsauge, richtig.
Man mag es mal glauben. Also es gibt natürlich auch solche Narreteien der Filmgeschichte, wie zum Beispiel Aristide Masaccesis Geschichte. Nee, warte mal, wie war es bei Sado? Da gab es ja die Gerüchte in der Taxidermie-Szene, das wäre eine Leiche. Mhm. Und D'Amato hat es jahrelang nicht widerlegt. So war es, ja. Bis dann irgendwann mal jemand gesagt hat, das war ein Tricks. Aber ja, ich möchte Christina Lindberg auch glauben, dass es wohl so war mit der Leiche. Weil so richtig Tricks erkenne ich da jetzt nicht?
Nee. Und die Szene ist tatsächlich sehr, sehr oft ein Punkt. Also ich muss tatsächlich sagen, in einigen Momenten überstrapaziert Boane Wibenius meine persönliche Geduld ein bisschen. Aber in dem Moment stand er genau rechtzeitig weg. Und lässt die Szene eben doch relativ lange verweilen, einfach durch eine schwarze Leinwand. Also wir sehen da nicht en Detail, wie das Auge auseinandergefriebelt wird, sondern es ist nur ein ich möchte es nicht mal Gore-Effekt nennen, weil vielleicht war es ja auch einfach gar kein Effekt. Nee. Es ist nicht mal ein blutiger Moment in expliziter Detail verliebt hat, aber trotzdem ein Moment, der bei einem bleibt, weil er eben danach ab 10 Sekunden lang diese schwarze Leinwand zeigt oder schwarzen Bildschirm und sich das eben sehr, sehr einprägt deswegen.
Ja, so generell ist es ja so, du hast das vielleicht auch bei, sagen wir mal, Horrorfilmen, Actionfilmen, es gibt eben so manche Dinge, die mit menschlichen Körpern angestellt werden im Film, die man halt einfach nicht so gut sehen kann. Bei mir sind es Knochenbrüche und eben alles, was mit Augen zu tun hat. Also es gibt ja auch diese Szene bei Dead and Buried, wo die Spritze ins Auge gestochen wird von dem vollkommen eingegipsten Menschen. Ja. Und ich habe den Film schon so oft gesehen, Igitt. Oder die Armbruchszene beim Armdrücken in Cronenbergs Die Fliege. Ja. Ich habe den Film schon so oft gesehen und immer wieder Igitt. Und so geht es mir auch bei dieser Szene in Thriller. Igitt, weil wirklich hier in aller Aufnahme mit dem Skalpell. Und ich bin Wibenius dankbar, dass er das nicht so ausgeschlachtet hat.
Ja, genau. Ich meinte früher auch mal, das für mich genauer definieren zu können, welche Arten von Körperverletzung ich am wenigsten gut ertrage. Und jetzt habe ich doch, ich stelle mehr und mehr fest, es kommt einfach, glaube ich, darauf an, ob es gut gemacht ist oder nicht. Aber tatsächlich Armbrüche oder überhaupt Verletzungen an Händen und Armen finde ich tatsächlich auch immer noch relativ schlimm, weil wenn ich an die von dir zitierte Szene in die Fliege, in der Cronenberg-Fliege denke, dann wird mir auch ganz, ganz anders. Mhm. Ich habe vor einigen Tagen nochmal Green Room wiedergesehen und da gibt es auch eine üble Hand, Verletzung, die tut mir jetzt weh, wenn ich daran denke. Und die ist einfach masktechnisch sehr, sehr gut gemacht. Wohingegen, ich bin auch komplett bei dir, was auch Augentrauma betrifft, und denke dann aber auch ganz viele Fulci-Streifen, die ich sehr gerne mag, die einfach so, sagen wir mal, durchschaubar getrickst sind, dass es mich dann nicht weiter stört, wenn in The Beyond.
Oder die ikonische Szene in Voodoo, wenn der Splitter sich ins Auge schiebt.
Ah, von Katrina McCall, ja.
Es ist zwar schon ein bisschen ein kleiner Aua-Moment, aber ja, das kann man noch.
Man sieht den Trick dahinter.
Richtig. Ja, ich erinnere mich ja noch dran, dass du ja auch geschrieben hast, du weißt noch nicht, als wir uns so besprochen haben zu unserem Gespräch, ob du, also du freust dich aufs Gespräch mit mir, aber du weißt noch nicht, ob du dich auch das Wiedersehen mit Thriller freust. Aber ist es für dich denn einerseits ein Film, wo du sagst, ja doch, der ist gut aus eben auch den genannten Gründen, die du ja jetzt hier schon erörtert hast? Oder ist es vielleicht so das Genre selbst, das Rape and Revenge Genre, was ja diskussionswürdig ist, seit Jahrzehnten auch unter Filmfans?
Ich habe an Rape and Revenge Streifen wenig bis keinen Spaß. Ich gucke sie trotzdem immer wieder gerne, weil ich auch denke, es ist ein bisschen mein Job, dies zu tun, weil ich mich natürlich jetzt auch als Podcaster über B-Movies und Bahnhofskino, Kino und Videothekenkost härterer Gangart vergangener Tage natürlich auch damit auseinandersetzen muss, und zwar auch in regelmäßigen Abständen immer mal wieder. Ich finde es auch komplett blöd, das zu vernachlässigen, aber ich gucke es natürlich nicht gerne. Jetzt gibt es aber natürlich, und ich glaube, wir haben sie heute fast alle erwähnt, diverse Streifen, die einfach filmtechnisch, filmhistorisch bedeutsam sind, aber auch rein von der Machart von solcher Güte sind, dass es mir schwerfallen würde, sie komplett wegzuignorieren, weil ich sage, ja gut, das Szenario ist halt furchtbar, deswegen gucke ich mir sowas wie Straw Dogs oder I Spit on Your Grave nicht an, weil die natürlich auch einfach, rein was die Gestaltung betrifft, einfach solche Qualitäten haben, dass es komplett unfair wäre, ihre Macher und die Leute, die diese Filme vertreiben und alle anderen Mitwirkenden dafür zu bestrafen, dass es eben einfach ein Genre ist, das mich nicht besonders viel Spaß erfüllt. Aber vor allem beschäftige ich mich gerne auf so einer etwas abstrakteren Ebene mit den Filmen, rede über deren Produktionsgeschichte, über die gemutmaßten Absichten der kreativen Köpfe dahinter und solche Dinge, weil ich ziehe ganz, ganz wenig Lustgewinn daraus, zuzugucken, wie eine junge Frau hier immer wieder und wieder vergewaltigt wird. Nur in dem Gewissen, dass wahrscheinlich der Film, und so ist es hier ja auch, mit einer Szene endet, die mich sagen lässt, yes, jetzt hast du es allen gezeigt. Weil dafür ist der Weg dann doch in der Summe letztendlich doch zu steinig. Das kann ich auch leichter haben, wenn es mir nur um dieses Gefühl geht.
Ja, also bin ich voll bei dir. Also Rape and Revenge ist bei mir, ja, was heißt eine persönliche Vorliebe? Ich mag eben dieses Selbstjustizkino. Zum Beispiel auch ganz großer Spaß ist auch, wenn vollkommen übertrieben, Tenement, also Game of Survival von Roberta Findlay.
Oh, ist der toll.
Habt ihr den schon besprochen im Bahnhofskino? Ich glaube, ja.
Ja.
Ach, schade. Ansonsten hätte ich gesagt, Patrick, lass uns mal. Aber okay. Ja, es ist halt spannend zu sehen, die sich mit so einem an sich exploitativen Genre auseinanderzusetzen, auch ein bisschen auf abstraktere Wege, um dich ja mal kurz meine Beweggründe, warum ich so gut finde, zu erklären. Weil es ist auch eben auch eine interessante Sache, dass sich gerade aktuell oder beziehungsweise in den letzten Jahren ja auch die feministische Filmkritik so ein bisschen sich dieses Genre zurückholt, wenn man so möchte, nachdem es ja jahrelang immer als sehr misogyn und so weiter galt. Und vieles Filme aus der Richtung, die sind einfach auch nur das. Aber es gibt so gewisse manche Filme, und ich zähle einfach auch mal Thriller mit dazu, wo man schon sagen kann, ohne dass es jetzt wirklich eine Intention von Bo Arne Wibenius war, dass er so gewissen radikal feministischen oder feministischen Ansatz hat, wenn natürlich auch auf sehr triviale und banale Weise. Und generell, wenn Thriller diesen Subtext hat, finde ich, dann ist es so ein bisschen ungewollter Subtext, wie zum Beispiel für mich immer ein sehr schönes Beispiel Norman J. Warren's Prey, der auch irgendwie so über männliche Dominanz und hier, dass dieser schlecht geschminkte Außerirdische, dieser Kerl, dort auch irgendwie dafür stehen kann, dass er eben als dummer Arschloch-Macho Kerl irgend sowas in eine weibliche Welt einbricht und so weiter und so fort. Das kann man da rauslesen. Ein Teil der Filmkritik wird jetzt wahrscheinlich sagen, schicken wir den Herrn Hartmann zum Arzt. Mit dem stimmt was nicht. Andere würden sagen, ja, okay, vielleicht schon. Und da finde ich das irgendwie schon ganz interessant, mal solche Filme, wie die ich auch schon erwähnt habe, Baz Moore oder A Gun for Jennifer außen vor genommen, dass eben so auch die sagen wir mal, alten Filme, die immer bisher so als Schund angesehen worden sind von manchen Teilen, man mittlerweile auch anders lesen kann, wenn man möchte. Das ist natürlich irgendwie, kann man auch sagen, Interpretation. Aber Thriller gehört für mich dazu und das macht den Film für mich dann auch schon recht spannend, auch wenn er ja an und für sich vordergründig betrachtet sehr einfach gestrickter, minimalistischer Rachefilm ist. Und was ich auch so toll finde, um das noch ganz kurz zu sagen, der ist auch in seinem Set-Design so aufgeräumt, so minimalistisch. Ich finde es richtig toll. Zwar, klar, ist es low-budget bedingt, aber so dieses ganz karge, triste und trostlose in manchen Szenarien ist eine sehr interessante, für mich sehr, sehr hübsche Sache.
Ich muss ganz ehrlich sagen, der Schlitzer und Last on the Left, Mondo Brutale, ja, auch so zwei maßgebliche Rapid Revenge-Streifen, die gucke ich vor allem gerne wegen David Hess mittlerweile.
Ja, David Hess ist in beiden Filmen wirklich klasse. vor allem auch bei Last House natürlich noch der von ihm geschriebene Soundtrack. Ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja.
Ja, also kommen wir zum Schluss. Jeder, der Thriller noch nicht gesehen hat und sich vielleicht noch ein bisschen unschlüssig war und der sich jetzt auch denkt, okay, die Herren Lohmeier und Hartmann, sollte ich jetzt, sollte ich nicht? Ja, schlagt zu, kauft euch den Film, guckt ihn an, wenn ihr Interesse habt und euch noch unschlüssig seid.
Ja, tut dies. Heiko, wenn man mehr von dir lesen möchte, mach doch hier noch mal kurz einen kleinen Werbeblock für deinen Blog. Werbeblock fürs Blog.
Ja, so. Ein Werbeblock fürs Blog. Also aktuell liegt es leider aus Zeitgründen auf Eis, aber eingestellt ist es nicht. Allesglotzer.de, da kann man Kram von mir lesen. Bis ich dann ein bisschen zeitlich wieder ein bisschen mehr bloggen kann, dann kann man mir auch gerne unter dem gleichen Handle, nämlich Allesglotzer bei Letterboxd, folgen. Ab und zu liest dann auch Dinge von mir für diverse Anbieter, vorrangig Filmart. Allerdings habe ich auch schon mal ein bisschen was geschrieben für X-Rated und für Access. Und die Herren Lohmeier und die Herren Hartmann, die kann man auch noch mal in einem speziell für die Veröffentlichung aufgenommenen Podcast hören. Nämlich Filmart bringt ja bald endlich Syndikat des Grauens heraus. Und da haben wir uns auch ganz herrlich unterhalten über eben diesen Film. Und das ist eines der Bonus-Features, weil ich es ja auch der Patrick dann noch editiert hat. Also kauft euch Syndikat des Grauens, nicht nur wegen des Films, sondern auch wegen unserem Bonus-Feature. Da hört man uns dann auch wieder.
ja, tut das. Und ich danke dir, Heiko, dass du da warst. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Gespräch. Weil
ich mich auch.
Es ist immer eine gute Zeit. Und das sind auch immer, ich möchte nicht sagen hervorragende Filme, aber immer beredenswerte Filme. Und so auch diesmal.
Ja, so. Sehr schön. Mal gucken, was ich dann das nächste Mal mitbringe. Ich habe mich auf jeden Fall wieder sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Danke, dass ich da sein durfte. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Bye.
Most fearful nightmares, the most cruel sights you have ever seen cannot match the shock of this motion picture experience.